Schau dir nur diese Früchte an. Sowas habe ich noch nie gesehen.
Wenn wir nur wüssten, ob die essbar sind.
Wer hätte gedacht, dass sich die Welt so entwickelt und was ist das für ein komischer Tempel?
Ich weiß es nicht, aber hey, wer sind die da?
Sind das zukünftige Menschen? Was machen die denn da?
Seltsame Maschine, die da in ihren Tempel zerren.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Zeitflimmern, eurem Podcast über Zeitreisefilme. Von mir, Matthias, und meinem Podcastpartner
Wolfgang. Hallo Matthias, ich freue mich auf Folge Nummer 11. Ich habe nämlich extra nachgeschaut.
Ja, so schwer war es ja jetzt nicht in unserer letzten Folge, Nummer 10, das Jubiläum quasi mit Katrin.
Naja, es war jetzt nicht super schwer, aber es musste trotzdem getan werden und ich habe mich natürlich selbstlos aufgeopfert und habe nochmal nachgeschaut in unserem Dokument und da steht ganz oben natürlich 11 und da steht natürlich auch der Name des Films und ich glaube, den Filmnamen kennt natürlich jetzt jeder schon, denn der steht ja auch im Podcatcher drin. Wir sprechen heute über einen richtigen Klassiker, Matze.
Ja, das stimmt natürlich. Und ich meine, selbst wenn man es nicht im Podcatcher sieht, vielleicht hat man es ja auch erraten durch unser Outro oder durch unser Bild auf Instagram. Es handelt sich natürlich um die Zeitmaschine von 1960.
Und das bedeutet, dass dieser Film zum Zeitpunkt der Aufnahme schon ungefähr 65 Jahre alt ist.
Schon krass, ne?
Ja, ich finde das total beeindruckend. Also 65 Jahre ist super, super lang. Und die Zeitmaschine, den habe ich als Kind schon gesehen. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht mit 9 oder mit 10 zu Hause mit meinen Eltern, beziehungsweise hauptsächlich mit meinem Vater zusammen. Und als wir den jetzt nochmal angeschaut haben, das war jetzt so mein erster Rewatch nach, sicherlich 30 Jahren oder so. Und das fand ich sehr, sehr schön. Denn da waren natürlich sehr viele Szenen dabei, wo ich mich so total an meine Kindheit erinnert habe.
Ja, ich habe ihn nicht als Kind gesehen. Ich habe ein bisschen später mal gesehen. Ich glaube, 20 oder so war ich da schon. Also nicht ganz so lange her wie bei dir,
ja.
Aber auch schon 20 Jahre, also über 20 Jahre. Ja, auch schon 44 jetzt, von daher. Ne, aber ja, aber ich konnte mich halt auch gar nicht mehr so dran erinnern. Ich hatte Sachen im Kopf, weil ich die Neuverfilmung 2002 noch eher präsent hatte im Kopf, weil ich die später noch gesehen hatte.
Mhm.
Und dann dachte ich mir, okay, das ist da gar nicht drinne. Und das ist da gar nicht drinne. Aber da können wir später ja noch drüber reden, weil den habe ich mir nicht auch nochmal angeguckt, um ein bisschen was zu beschreiben.
Also das Remake habe ich mir jetzt nicht nochmal angeschaut. Das habe ich damals gesehen, als es rauskam. Aber ich habe auch noch in Erinnerung, dass das schon ein bisschen anders gemacht war, das Remake. Aber wie gesagt, du hast es dir nochmal frisch angeschaut. Da kannst du nachher nochmal ein bisschen erzählen. Da bin ich auch gespannt. Und ich würde sagen, Matze, bevor wir mit dem eigentlichen Film loslegen, wäre natürlich noch die Frage zu klären, wo kann man sich denn aktuell die Zeitmaschine anschauen?
Tja, im Verleih kann man sie sehen auf Amazon Prime, Apple TV, Magenta TV, Freenet Video, Maxdome und im YouTube Store. Und man könnte eventuell auch einfach mal den Film googeln.
Und da vielleicht auch irgendwo im Internet noch andere Streaming-Portale finden, wo es den gibt.
Ganz genau. Und wenn ihr den Film bis jetzt noch nicht geguckt habt, stoppt den Podcast, denn es wird Spoiler geben. Guckt den Film und hört dann weiter.
Ganz genau. Und was den Film selbst angeht, da haben wir noch ein paar Fakten dazu. Wie gesagt, der kam im Jahr 1960 raus. Regisseur war George Paul. Der hat auch andere Science-Fiction-Filme davor gemacht, zum Beispiel Krieg der Welten, absoluter Klassiker. Die Hauptrolle von Die Zeitmaschine, die spielte Rod Taylor, und Yvette Mimieux oder so ähnlich, ist ein französischer Name, und ihr wisst natürlich, bei französischen Namen, da bin ich absoluter Experte. Die beiden spielten die Hauptrollen. Der Film selbst, der wurde in Kalifornien gedreht, und zwar in Studios von Goldwyn Mayer. Das sind die mit dem großen Löwen im Vorspann. Der Film hat damals so ungefähr $750,000 in der Produktion gekostet, und weltweit hat er ungefähr $2,6 Millionen eingespielt. Und da merkt man schon, das war ein Erfolg damals. Unsere Geschichte, die beginnt mit so einer Szene, die irgendwie, ja, ich würde sagen, typisch ist für einen Zeitreisefilm, denn wir sehen viele tickende Uhren. Und irgendwie erinnert das, finde ich, an Back to the Future. Da sehen wir im ersten Teil ja auch diese ganzen Uhren und Wecker im Labor von Doc Brown. Und da wird ja wirklich so in your face gezeigt, hey, hier geht's um Zeit. Und in Die Zeitmaschine, gut, da steckt's natürlich schon im Titel drin, da beginnt der Film genauso. Wir sehen viele tickende Uhren und am Ende sehen wir Big Ben. Das zeigt uns auch gleich, wo wir sind, nämlich in London. Und wir sind so zum Beginn des Jahrhunderts in London, also so am Anfang des Jahres 1900. Und wir sehen einen Mann, der heißt Philby, der verlässt sein Geschäft, um jemanden zu besuchen, und er trifft auf drei andere wartende Herrschaften, drei feine Gentlemen, und wir sehen dann auch noch die ein oder andere Uhr im Hintergrund, und die geben alle Alarm, denn es ist jetzt 8 Uhr. Und wie gesagt, das erinnert ein bisschen, finde ich, Matze, an Back to the Future. Wobei, wenn ich mich recht entsinne, war es bei Back to the Future so, dass die Uhren alle, ich glaube, eine Viertelstunde falsch gegangen sind und Marty McFly deswegen zu spät zur Schule kam. Aber die Geschichte heben wir uns auf für vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr. Hier zurück im Film, dieser Gentleman, also der Philby und die anderen Gentlemen, die sind jetzt am Ziel angekommen. In so einem schönen, na, ich bin kein Experte für Architektur und so weiter, ich würde sagen, es ist ein viktorianisches Haus, und da warten die wohl auf den Gastgeber. Und die Männer, die unterhalten sich so ein bisschen, und naja, sie sind jetzt nicht erbost, aber so ein bisschen aufgebracht, und sie sagen, hey, es ist ja unentschuldbar, dass er zu spät kommt. Es gibt ja auch sonst noch viel zu tun, und im Prinzip ist es halt so, naja, wenn wir schon eingeladen werden, dann wäre es ja auch ganz gut, wenn der Gastgeber wenigstens pünktlich wäre, denn ich glaube, die Männer, die haben auch ein bisschen Hunger und Durst und sind neugierig auf vielleicht ein bisschen Tratsch. Und ja, der Gastgeber, der kommt nicht.
Ja, es kommt aber jemand anders rein, nämlich die Haushälterin Mrs. Watchett. Die gibt dem Philby einen Brief. Es wird weiter über den Mann geredet und die fragen sich, ob sie wirklich zum Abendbrot eingeladen wurden und wie lange er schon fort ist. Und die Haushälterin kann aber nur sagen, ja, die sind eingeladen zum Essen. Und er war auch ab und zu da und hat das Labor verlassen, aber sonst war er immer nur im Labor. Und ja, dann liest Philby den Brief und da drinnen steht auch, dass die, wenn er bis um 8 Uhr nicht da ist, einfach schon ohne ihn beginnen sollen. Und so wird das Essen auch aufgetischt und die Männer beschweren sich weiter, weil es ist ja kein Verhalten für einen Gentleman, dass der an den Tag legt, und es sei schade um jede Minute. Und dann wollen sie auf das Wohl der Haushälterin anstoßen und dann geht die Tür auf und dann wankt ein Mann herein. Kleidung zerrissen, staubig, er hat ein paar Wunden, ist verletzt, muss sich erstmal setzen und möchte erst noch was zu essen und zu trinken. Und dann die Männer reden schon auf ihn ein, wollen wissen, was passiert ist. Und Philby meint, es hat doch Zeit. Und der Mann meint dann, ja, es hat Zeit. Die Zeit der Welt, solange die Welt besteht. Und dann beginnt er seine Geschichte zu erzählen, die ein paar Tage vorher stattfindet. Und zwar am Silvesterabend 1899. Also kurz vor der Jahrtausend oder Jahrhundertwende, nicht Jahrtausendwende, Jahrhundertwende. Ja, und ich denke, wir haben auch eine Jahrhundertwende und sogar eine Jahrtausendwende erlebt. Wie viele Leute auch hier im Podcast, die zuhören, haben das ebenfalls erlebt, denke ich mal. Ich weiß ja nicht, ob wir vielleicht sogar jemanden haben, der auch damals schon die Jahrhundertwende erlebt hat. Kann ja sein, Möglichkeiten bestehen, aber ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich. Ja, und dann, wie gesagt, beginnt er mit der Geschichte. Und die ist halt, der kommt, die Leute sind auch da, alle vier Männer, und denken, was sollen sie denn hier, was will er denen zeigen? Und er hat halt eine Kiste auf dem Tisch stehen. Und die Männer sind natürlich, sagen, was ist denn in der Kiste überhaupt drinne? Und es hat wohl mit Zeit zu tun. Und dann denken die Männer natürlich, ja, es muss sich um eine richtig genaue Uhr handeln. Eine neuartige Uhr, die es so nicht gibt, die richtig genau geht. Ich meine, damals gab es das wahrscheinlich auch noch nicht, so ganz genaue Uhren. Oder so eine Atomuhr gibt es ja noch nicht allzu lang. Also für uns jetzt schon, aber damals, 1900, glaube ich nicht. Aber weit gefehlt. Er meint nämlich, dass er bei Zeit eher an die vierte Dimension denkt. Die drei anderen sind vorne und hinten die Bewegung. Die Bewegung von links nach rechts und von oben nach unten. Aber die vierte, denkt er, kann so einfach niemand erklären. Na, der Grund ist nämlich, dass die vierte Dimension, dass wir da halt unbeweglich sind in der vierten, weil das ja die Bewegung durch die Zeit ist. In der Theorie sind wir eigentlich nicht unbeweglich in der Zeit, weil wir bewegen uns ja trotzdem immer weiter in der Zeit. Wir können uns nicht zurückbewegen oder schnell nach vorn bewegen. In dem Sinne, aber jede Sekunde, die vergeht, bewegen wir uns ja quasi durch die Zeit. Und ja, in der Kiste findet sich dann eine kleine Maschine. Und die Männer sind beeindruckt, wissen aber gar nicht, was sie da sehen. Und der Mann, nun endlich auch mal mit Namen George genannt, erklärt, dass es sich um ein Versuchsmodell handelt. Aber ein Mensch damit noch nicht reisen könne. Die Männer wollen jetzt wissen, wohin man reisen kann. Und er meint ja, durch die Zeit. Denn das wäre eine Zeitmaschine.
Naja, die Männer, die glauben ihm natürlich nicht. Und ich sag mal so, das ist auch nachvollziehbar. Also würde mir jetzt jemand sagen, hey, schau mal, ich habe so ein kleines Gerätchen entwickelt und das ist eine Zeitmaschine, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht einfach so alles glauben, was mir da erzählt wird. Aber der George, der demonstriert es ihnen. Und das ist für mich eine richtig, richtig coole Szene. Und ich weiß noch, als Kind habe ich das wirklich geliebt. Wir sehen also diese Miniaturmaschine und da muss jetzt irgendwie ja eine Pilotin bzw. ein Pilot rein. Aber es gibt ja keine so kleinen Menschen. Und George hat auch zufällig keine dressierte Maus oder einen dressierten Hamster da. Deswegen entscheidet sich George für das Nächste, was da irgendwie Sinn macht. Und das ist natürlich eine Zigarre. Er nimmt eine Zigarre und er biegt diese Zigarre so ein kleines bisschen, dass man quasi so angedeutete Beine und einen Rücken hat. Und er setzt dann diese Zigarre in die Zeitmaschine. Und er erklärt dann noch diesen Gentlemen, die da sind. Das ist übrigens schön, Matze. Man sollte öfter das Wort Gentleman für seine Freunde benutzen.
So das nicht, stimmt allerdings.
Ja, dass man nicht sagt, hey, ich war mit meinen Kumpels irgendwo unterwegs, sondern dass man sagt, naja, die Gentlemen und ich, wir waren irgendwo unterwegs und haben irgendwas erlebt. Klingt eigentlich ganz gut.
Das stimmt, ja.
Genau, der George, der erklärt jetzt nochmal ganz kurz, wie das Ganze funktioniert und sagt den Gentleman auch, dass sie die Zeugen sind und die Maschine an sich, die ist relativ einfach zu bedienen, denn im Großen und Ganzen gibt es ja nur einen Hebel, den drückt man in die eine Richtung, um vorwärts in der Zeit zu reisen, und man drückt ihn in die andere Richtung, um rückwärts durch die Zeit zu reisen. Und ich bin nicht mehr sicher, ob es an der Stelle ist oder erst später. Aber man hat hier noch so eine gewisse Sensitivität. Das heißt, wenn man den Hebel sehr stark in eine Richtung drückt, dann reist man eben schnell. Und wenn man den nur so ein kleines bisschen in eine Richtung drückt, dann reist man halt langsam durch die Zeit. Naja, und der George, der drückt den Hebel nach vorne. Und was passiert? Die Zeitmaschine inklusive der Zigarre verschwinden. Und die Männer, ja, die gucken erstmal, genauso wie man halt guckt, wenn irgendwas auf einmal verschwindet, und die sind so ein bisschen verwirrt, und dann fragt man natürlich, George, wo ist das Ding hin? Und der George sagt, ja, das weiß er ehrlich gesagt gar nicht, weil die reist jetzt kontinuierlich durch die Zeit in die Zukunft. Also sie ist im Prinzip schon noch jetzt am gleichen Ort, aber halt nicht mehr jetzt, sondern vielleicht schon 100 Jahre in der Zukunft oder schon 200. Und die Männer, die glauben ihm nicht. Die glauben, dass das vielleicht immer noch irgendwie so ein Trick ist. Und die sind, ich sag mal, unsicher. Und ich weiß nicht, Matze, würde dir wahrscheinlich genauso gehen.
Ja, definitiv. Ich meine, da verschwindet das Ding zwar, aber Zeitreise, und warum kommt es dann nicht zurück? Und ne, ich meine, es reist ja jetzt kontinuierlich durch die Zeit. Bewiesen hat er damit ja eigentlich nichts.
Ja, das stimmt. Und ich meine, letztendlich wäre es doch ganz cool gewesen, wenn da vielleicht eine kleine Feder an dem Hebel dran gewesen wäre. Das habe ich mir als Kind schon gefragt, so dass man diesen Hebel in die eine Richtung drückt und die Feder lässt ihn direkt wieder zurückschnalzen, so dass die Zeitmaschine halt nicht 100 Jahre in die Zukunft reist, sondern vielleicht nur 5 Minuten. Und dann würde die verschwinden und 5 Minuten später taucht sie wieder auf. Genau sowas haben wir ja später bei Back to the Future. Da ist es halt ein bisschen komplizierter und mit Computersteuerung und so. Aber da reist die Zeitmaschine jetzt ohne Zigarre, aber dafür mit einem Hund, der Einstein heißt, ich glaube 5 Minuten oder so in die Zukunft und taucht dann wieder auf. Und das wäre schon eine ziemlich coole Demonstration gewesen. Aber hey, vor 65 Jahren.
Ja, man hätte ja auch eine Taschenuhr reinlegen können und da hätte man sehen können, okay, die Zeit ist 5 Minuten in der Vergangenheit von der Taschenuhr.
Ja, genau wie bei Zurück in die Zukunft.
Genau.
Was ich an der Stelle noch echt cool fand und was auch in vielen anderen Zeitreisegeschichten dann auch drin ist, ist halt die Sache, dass der Ort unbeweglich ist. Das heißt, die Zeitmaschine ist am gleichen Ort und es kann schon sein, dass dann vielleicht in 1 Milliarde Jahren ist an der Stelle jetzt vielleicht ein tiefer Ozean oder es ist ein hoher Berg und die Zeitmaschine, die flutscht halt nur durch die Zeit und kommt nicht an einem anderen Ort raus. Das fand ich ganz, ganz cool eigentlich.
Ja, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, da ist ja wieder auch dieser Widerspruch, ne? Die bewegt sich ja nur durch die Zeit und nicht in die anderen 3 Dimensionen. Das sagt er ja auch extra. Und dementsprechend müsste ja eigentlich, weil die Erde sich ja trotzdem bewegt, sie ja trotzdem an ihrem Zeit in dem Punkt bleiben, wo sie ist, auch wenn die Erde nicht mehr da ist und woanders hingewandert ist.
Ja, das war halt 1960, da waren wir nicht so weit. Aber was du da ansprichst, ist zum Beispiel Thema in der Fortsetzung von Das Jesus-Video. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Buch hieß, von Andreas Eschbach. Das war ja das Jesus-Video, war ja so sein großer, großer Hit damals und irgendwie 10, 15 Jahre später hat er eine Fortsetzung geschrieben und da ging es auch darum, dass die Erde sich halt dreht und man das mit einberechnen muss bei so einer Zeitreise. Das fand ich ganz spannend.
Ja, es ist halt ein bisschen schade, dass nicht dran gedacht wurde, weil man erzählt ja extra von den 4 Dimensionen, oben, unten, links, rechts, vorne, hinten. Das ist ja die Bewegung, dass die ja immer da ist, aber die Zeit wohl nicht. Und ja, ein bisschen schade ist es schon. Aber das tut dem Film keinen Abbruch.
Ja, absolut. Ja, wie geht's denn weiter, Matze, nach dieser Demonstration mit der Zigarre?
Ja, die Männer meinen, dass es doch keinen Sinn hat, das Ganze hier, weil es ist nichts passiert für die, dass die Maschine ist weg, ja gut, aber die kann ja überall hin sein in den ihren Augen. Und die sind ja Geschäftsmänner und die wollen halt auch wissen, ob die Maschine, sollte sie wirklich funktionieren, verkauft werden könnte. Und das zeigt auch, dass es, ich meine, wahrscheinlich auch schon 1900 ums Geld ging, aber in den 60ern auch schon sehr ums Geld geht mit, ne, das wurde ja in den 60ern gedreht und ich denke, dass auch da schon viel gesagt wurde, ja, Geld, man muss Geld mit was verdienen, man kann nichts machen, ohne Geld zu verdienen, man muss etwas entwickeln, womit man auch Geld verdienen will.
Ja, Kapitalismus, den gab es da auf jeden Fall schon 1960.
Ja. Und ich glaube 1900 wird es den auch schon gegeben haben. Ja. Oder 1899 in dem Fall noch. Ja. Aber George hat da gar nicht dran gedacht, Gewinn zu machen.
Ein verdammter Idealist einfach, der George.
Ja, und ein Visionär, ne? Einfach, er will durch die Zeit reisen. Und nicht, um das zu verkaufen, nö. Na? Die Männer können sich auch unter anderem vorstellen, dass George gut für das Kriegsministerium wäre. Ja. Aber ich finde, an George' Gesicht sieht man, dass er das gar nicht so toll finden würde, glaube ich. Na? Ich meine, wer würde schon gern für ein Kriegsministerium arbeiten?
Ja, also manche Leute sicherlich, haben da sicherlich Bock drauf, aber George ist ein idealistischer Wissenschaftler und er ist so der Typ, ich möchte das Beste für die Menschheit.
Genau. Ja, und ja, wir haben ja schon gesagt, es ist Silvester und die Männer wollen natürlich auch nur Silvester feiern und machen sich schon auf den Weg. Und die verabschieden sich von ihm und dann nimmt George auch eine Zeitung und liest vom Krieg. Und setzt sich an seinen Schreibtisch. Dann fällt ihm auf, es ist ja noch jemand da, nämlich Philby. Und die beiden beginnen sich auch zu unterhalten. Er will wissen, warum George sich mit der Zeit beschäftigt. Und George meint, er sei in einer Zeit geboren, die ihm nichts bedeutet. Dass die Menschen irgendwie nicht schnell genug sterben könnten und deswegen auch die Kriegsmaschinen immer besser machen. Ah, ich meine, hat er nicht Unrecht, ne? Meine Kriegswaffen werden immer schneller, immer besser und immer, ja, tödlicher, leider. Ja,
absolut.
Ja. Philby stimmt ihm natürlich zu, aber meint auch, man müsse sich leider damit abfinden. Aber George will das nicht und er meint, er will in die Zukunft reisen. Philby glaubt ihm weiterhin nicht und meint, dass er sich nicht in billigen Tricks verlieren solle. Und falls es doch funktioniert, dann sollte er die Maschine lieber zerstören. Also er rät ihm von dieser Zeitreise ab. Ja. George wird jetzt noch eingeladen von Philby zum Silvesterabend, aber er lehnt ab und verspricht, dass er heute Abend keinen Fuß mehr vor die Tür setzen wird. Ne? Dann lädt er Philby und die anderen Gentlemen zum Abendessen am nächsten Freitag ein. Das ist dann das Abendessen, was wir dann am Anfang schon gesehen haben.
Genau, weil wir sind jetzt ja noch immer in diesem Rückblick im Prinzip.
Genau, in dieser Erzählung.
Ja.
Und dann sehen wir, wie George den Brief schreibt und gibt den der Haushälterin. Das ist ja der, den Philby am Anfang bekommen hat. Und sie will wissen, ob er am Abend zu Hause sei. Er verneint und begibt sich dann in sein Labor. Ja, und er sagt zu Philby, er will ja das Haus nicht verlassen, also keinen Fuß mehr vor die Tür setzen. Aber er ist zum Abendessen nicht zu Hause. Ja. Und jetzt sehen wir jetzt im Labor auch die Zeitmaschine. Und Wolfgang, wie sieht die denn aus?
Die sieht großartig aus. Die sieht halt genauso aus wie ein skurriles viktorianisches Möbelstück. Also ich habe hier ein Bild vor mir. Ich glaube, grundlegend kann man sich so vorstellen, vielleicht wie eine kleine Kutsche. Oder so. Also man hat so einen großen, bequem aussehenden Sessel, der ist mit so rotem Samt gepolstert und ziemlich bequem. Dann hat man so eine Art Podest aus Holz, mutmaßlich Mahagoni, und so eine goldanmutendes Gestänge außenrum, wahrscheinlich ist es aus Messing. Dann hat man so direkt vor sich so eine große Walze oder so einen großen Zylinder mit dem Hebel, den wir vorhin schon angesprochen haben, mit dem man dann durch die Zeit reisen kann. Und hinter diesem sehr bequem aussehenden Sessel, da gibt's noch ein Kästle, also wahrscheinlich irgendwie die Technik der Zeitmaschine, das ist so grünlich. Und ganz hinten so eine Art riesengroßen, ja, weiß nicht, Parabolspiegel oder eine große runde Platte, die da natürlich sehr wichtig ist für die Zeitreise, weiß man ja.
Ja, mich hätte es auch ein bisschen an so einen Schlitten erinnert.
Ja.
Na, das Ganze, weil ich weiß nicht, dieses Gebogene und ne, diese Walze hinten dran, nicht aber mit dem Sitz, und das Gebogene sieht aus wie so ein Weihnachtsmann, schon ein bisschen geschlitten. Und dieser Schirm hinten, das ist wie so ein Rotor, weil der dreht sich ja auch, wenn die Maschine aktiviert ist. Dieser große, runde Schirm, das ist schon, ja, aber wahrscheinlich, um irgendwas auszugleichen bei der Zeitreise oder so.
Ja, die Zeitanomaliestrahlung oder so. Ist ein cooles Ding. Wir packen da auch auf jeden Fall mal einen Link in die Shownotes, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil es echt ein cooles Design ist und es passt halt perfekt, finde ich, so in dieses viktorianische Setting von dem Film und auch von dem Haus von diesem George.
Oh ja, auf jeden Fall.
Ja, und der George, der fackelt jetzt auch nicht lang, sondern er begibt sich jetzt auf eine Reise, und zwar auf eine Zeitreise. Er zündet sich eine Kerze an, um ein bisschen Licht zu haben. Und dann setzt er sich auf die Maschine. Und wir sehen jetzt in dieser Szene auch so ein paar Details von der Maschine. Und wir sehen so eine Platte. Und da steht quasi drauf, also wie so ein Typenschild ist das, steht drauf, wer die hergestellt hat. Und da steht hergestellt von H. George Wells. Und ihr wisst wahrscheinlich, dass der Film auf dem Roman von George Wells basiert. Und das ist so ein schönes Gimmick, finde ich, dass man das so mit reingepackt hat. Und wir wissen ja auch, die Hauptfigur heißt auch George. Ich glaube, im Roman hat die gar keinen Namen, die Hauptfigur, habe ich gelesen.
Da wird irgendwo Zeitreisende genannt oder der Reisende.
Genau. Und ja, jetzt gibt's so die erste Zeitspritztour. Der George schaltet die Maschine ein und drückt diesen Hebel so ganz, ganz leicht nach vorne. Und wir haben in diesem Bedienelement, wo auch der Hebel drin steckt, da ist auch so eine Anzeige, wo quasi die, ja, die aktuelle Zeit angezeigt wird. Und da sehen wir, dass sich so diese Anzeige so ganz langsam bewegt, aber trotzdem innerhalb von wenigen Sekunden ist der George so 1,5 Stunden in die Zukunft gereist. Und ja, er drückt den Schalter dann weiter nach vorne und schaut sich einfach so ein bisschen um, wie ja sich die Welt verändert. Denn er ist ja konstant und er kann quasi während der Zeitreise einfach schauen, was da außen alles so passiert. Und da gibt's ein paar tolle tricktechnische Geschichten, finde ich. Also angefangen von dieser Kerze, die er angezündet hat, wo wir einfach sehen, wie die so im Zeitraffer abbrennt. Also das finde ich schon echt großartig gemacht. Oder so Tag- und Nachtwechsel.
Das ist wunderbar. Ich finde das auch mega gut. Ne? Auch wie alles sich bewegt. Dann sieht er auch diese Maus da am Boden so ganz schnell langkriechen. Ja. Ne? Und solche Sachen. Das ist mega schön gemacht. Also haben sich echt Mühe gegeben. Und dafür haben die auch einen Oscar damals gekriegt für die besten Spezialeffekte.
Ja, mit Recht. Ich meine, das war halt noch so Handwerkskunst einfach. Also diese Effekte so umzusetzen, das ist schon richtig, richtig cool. Ja, und irgendwann schaltet er dann mal wieder die Zeitreise aus, beziehungsweise stoppt die Zeitreise und das sind dann 17 Jahre vergangen und wir hatten es ja gerade schon vom Jahr 1900, in dem die Handlung so beginnt. 1900 plus 17 ist 1917, also hier auch ein bisschen Mathe für euch. 1917 war der Erste Weltkrieg noch am Laufen. Also der ging ja von 1914 bis 18, weiß ich ganz gut, weil ich habe damals History Line gespielt und vom Blue Byte war das, glaube ich, oder? So ein cooles Strategie-Computerspiel. Und er steigt jetzt mal aus und schaut sich so ein bisschen um. Und das Haus, in dem er lebt oder lebte, das ist verlassen, es sind überall Spinnweben da, es ist alles so ein bisschen eingestaubt, die Uhren sind stehen geblieben. Wir hatten damals ja noch so Uhren, die man immer aufziehen musste. Das heißt, wenn man sich da nicht jeden Tag darum kümmert, dann bleiben die halt einfach stehen. Die Mäuse haben die Herrschaft übernommen im Haus und der Eingang, der ist zugenagelt und die Fenster auch.
Ja, nicht nur der Eingang, das komplette Haus ist zugenagelt. Stimmt, das ist ja auch, warum überhaupt er stehen bleibt, weil es ja dunkel wird, weil auch da in seinem Labor, was ja eigentlich wie so ein Wintergarten ist, nach draußen offen, komplett zugenagelt wird. Und dann deswegen ist er auf einmal im Dunkeln und deswegen hält er an, um zu gucken, was da los ist.
Ja, und er verlässt ja dann das Haus, Matze, und er sieht ja dann auch, dass sich ein paar Dinge verändert haben. Und
ja, die Neuerung in der Welt, ne, wie Autos. Und da ist er auch schon, und geht um das Auto rum, guckt sich es auch genau an. Ne? Und dann kommt Philby. Und der sieht auch irgendwie nicht älter aus als damals. Ne? Und ja, dieser erzählt ihm dann, dass er gar nicht der Philby ist, den er kennt, sondern der Sohn. Und dass sein Vater vor einem Jahr im Krieg gefallen ist. Und ja, George weiß natürlich nichts von dem Krieg und denkt, ja, was für ein Krieg? Dann kommt auch zur Sprache, dass der Erfinder von gegenüber zur Jahrtausendwende verschwunden ist.
Zur Jahrhundertwende?
Zur Jahrhundertwende. Jahrtausendwende. Siehst du? Ja, zur Jahrhundertwende. Es kommt bestimmt öfter, dass ich auch so in Jahrtausendwende statt Jahrhundertwende sage.
Jahrtausend, Jahrhundert, wir sind uns auf jeden Fall sicher, es war eine Wende.
Es war eine Wende, genau, Jahrhundertwende. Und sein Vater aber immer meinte, dass er wiederkommen würde. Ja, und der Philby-Sohn, also der Sohn von Philby, ist ein bisschen verwirrt. Und er denkt auch, dass George irgendwie verstört sei, weil er jetzt erfahren hat, dass sein Freund, also der Vater, gestorben ist. Und ja, dann geht George aber auch zurück ins Haus und zur Zeitmaschine und reist dann mit hoher Geschwindigkeit in die Zukunft. Also er drückt den Nebel weiter nach vorne und die Zeit geht immer schneller, immer schneller. Und dann wird es 1940, er wird richtig durchgerüttelt und hält dann auch an. Er landet kurz im Zweiten Weltkrieg und reist dann weiter direkt, weil er sieht dann halt auch am Himmel, dass da wohl irgendwie geschossen wird und Bomben und solche Dinge, fährt dann schnell weiter oder doch, er fährt ja eigentlich, fährt er durch die Zeit, ne? Er reist durch die Zeit.
Ja, ich würde sagen, er beides. Er fährt und reist gleichzeitig durch die Zeit.
Genau. Und er fährt dann weiter und merkt dann auch, wie sein Haus vernichtet wird, wahrscheinlich von der Bombe getroffen. Ja. Und dann sieht er dann, wie auf einmal wieder Häuser entstehen. Und gegenüber, der Laden von Philby ist ja ein Modegeschäft.
Ja.
Und da sieht er auch eine Schaufensterpuppe. Und sieht jetzt, wie sich die Mode auch ändert. Und dann werden auch die Röcke immer kürzer. Also erst Kleider, dann werden die Röcke immer kürzer.
Ich finde das so großartig. Das war auch damals schon eine der coolsten Szenen, neben der Zigarre natürlich, dass man so diese Mode im Zeitraffer sieht und sieht, wie sich das alles verändert. Das ist wirklich, wirklich toll gemacht.
Ja, also Zeitraffer mega gut. Also mir hat das auch mega gut gefallen.
Ja.
Ne? Und ja, dann hört er aber auf einmal so eine Art Heulen und hält dann an und ist im Jahr 1966. Und das Heulen entpuppt sich als Sirenen. Menschen laufen da in Panik zu einem Bunker und er soll auch mitkommen, aber er weigert sich. Er will da nicht mitkommen. Ne? Mhm. Dann entdeckt er eine Palette im Park, da wo sein Haus stand, ist jetzt ein Park geworden. Und da steht, dass der Park dem Freund des Vaters von Philby Jr., George, gewidmet ist. Also ihm selbst.
Man muss dazu sagen, er entdeckt, glaube ich, eine Plakette und keine Palette. Aber da steht auf
jeden Palette gesagt?
Ja, du hast gerade...
Oh Gott. Also ich... eine Palette. Ich habe aber... oh Gott, tut mir leid.
Das macht uns nur authentischer, Matze, denn ja, das ist wirklich real life hier. Genau.
Ja.
Ich
stelle mir gerade vor, wie da so eine Palette einfach nur liegt, wo das draufgeschrieben ist.
Im Jahr 1966 der alternativen Realität in London kann ich mir das durchaus ganz gut vorstellen. Und genau, er entdeckt die Plakette und da steht drauf, der Park, der ist dem Freund des Vaters von Philby Jr., also dem George, gewidmet. Und an der Stelle war so ein Punkt, wo ich mir dann dachte, er reist durch die Zeit super schnell. Jede Sekunde für George in der Zeitmaschine entspricht Stunden, Tagen, Monaten, Jahren da draußen. Aber er hört trotzdem die Sirene. Das ist so ein Ding, was ein bisschen schwierig ist, glaube ich.
Ja, er hört ja nicht die Sirene an sich. Er hört ja wie so ein Wind heulen. So.
Ja.
Also er hört, wo leiser wird, wird es zur Sirene.
Ja.
Aber ja klar, er ist so schnell und hört, eigentlich hätte er das ganz kurz noch hören müssen.
Aber dann wäre es, ja, dann wäre es für die Dramaturgie im Film wahrscheinlich schlecht gewesen. Aber wie gesagt, er ist in diesem Park und er merkt, die Straßen, die leeren sich. Aber ein Mann, der ist noch da. Und das ist jetzt der Sohn von Philby. Den hat er ja auch schon im Jahr 1917 getroffen. Hat er über den Tod erzählt vom Vater. Und ja, der ist auf jeden Fall schon älter geworden. Ich meine, kein Wunder, wir haben es 1966. Und er sagt, dass er George mitkommen soll zum Bunker. Denn gleich kommen die Pilze aus dem Boden, die sprießen aus dem Boden. Und man muss sich klar machen, 1960, als der Film rauskam, da waren wir im Kalten Krieg und die Pilze, die sprießen, das waren natürlich die Atompilze. Denn damals ging schon die Angst um, dass aus dem Kalten Krieg halt ein heißer Krieg wird. Und ich meine, wenn man sich zu Gemüte führt, wie verrückt damals das atomare Wettrüsten war, dann ist es ein absolutes Glück und ein absoluter Zufall, dass es nie einen ernsthaften Atomkrieg gab.
Oh ja.
Und das ist echt verrückt. Der Philby Junior, der erkennt erst gar nicht, mit wem er da spricht, aber doch, dann erinnert er sich an das Gesicht. Aber das ist schon so viele Jahre her. Und der Philby, der warnt dann auch, beziehungsweise der Philby Junior warnt dann auch vor einem Atomsatelliten. Wir erfahren in dem Film nicht, was ein Atomsatellit ist. Aber wahrscheinlich ist es irgend so eine Science-Fiction-Waffe im All. Wir hatten ja in den 80ern auch das Star Wars-Programm von den Amerikanern, wo man dann wirklich auch atomgestützte Waffen im All haben wollte. Und vielleicht ist es einfach so eine visionäre Idee. Wir sehen auf jeden Fall dann aber auch einen Atomblitz, also da ist irgendwo schon eine Atombombe hochgegangen und wir sehen auch schon Zerstörung und das ist auch ziemlich gut gemacht in dem Film, finde ich. Und der Philby Junior, der flieht, George bleibt zurück, schaut sich das alles mal noch so ein bisschen an und dann macht er sich auch auf in Richtung Zeitmaschine und er kann auch noch rechtzeitig entkommen.
Ja. Man sieht halt auch wirklich, ne, wie dann der Boden aufbricht und Lava hervorschießt, die durch die Straßen läuft. Also das ist wirklich richtig Vernichtung quasi. Und wo er flüchtet, ist halt so, dass er gerade noch von der Lava eingeschlossen wird.
Ja.
Ne, und dadurch wird es dunkel und er kann halt jetzt nicht anhalten, weil er ist mitten im Gestein. Er muss warten, bis sich das von allein wieder abträgt. Und so dauert seine Reise auch Jahrtausende.
Ja. Ja, ist schon verrückt, oder? Also du bist dann unterwegs und du weißt ja nicht, ob du überhaupt irgendwann wieder rauskommst aus diesem Gestein, weil er kann ja jetzt theoretisch auch nicht einfach den Hebel in die andere Richtung schieben, weil er dann irgendwann kurz zumindest stehen bleiben würde und wenn er dann stehen bleiben würde mitten im Gestein, ja keine Ahnung, wahrscheinlich würde er dann zerdrückt oder so.
Ja, was da genau passieren würde? Ja, wahrscheinlich schon erdrückt. Also, oder mit dem Stein eins werden? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde es nicht gut ausgehen.
Ja.
Na, aber wie gesagt, er reist halt tausende von Jahren durch die Zeit, macht sich dabei Gedanken, ob es noch Menschen gibt und ob sie noch immer Krieg führen. Und dann baut sich das Gestein auch wieder ab. Und er sieht, die Erde ist grün. Und irgendwie gibt es keine Winter mehr und keine Kriege. Und er will gerne gucken, wie sich die Menschheit entwickelt hat, hält dabei an, aber die Maschine irgendwie kommt ins Straucheln, schleudert sich rum, stürzt, er stürzt aus der Maschine, die Maschine fällt um. Ja, und er ist vor einer Art Tempel mit so einem riesen komischen Gesicht drauf. Und ja, das ist da, wo sein Hausfeuer stand. Ne? Den Hebel von der Zeitmaschine nimmt er ab, weil den kann er nämlich abschrauben. Und einstecken, eigentlich sehr klug, nicht, dass irgendjemand aus Versehen die Maschine benutzt und damit abhaut.
Wie ein Zündschlüssel im Prinzip bei einem Auto.
Ja, ne? Ich meine, überleg mal, setzt sich jemand rein und drückt da rum, weiß nicht, was es ist und weg ist er. Der kommt ja nie wieder genau da an, wo er war.
Ja, das wäre wirklich fatal. Ich meine, du musst dich ja nicht mal reinsetzen. Wir haben es ja bei der Zigarre gesehen. Es reicht ja, wenn irgendjemand auf dem Hebel draufdrückt und die Zeitmaschine ist fort und hält nie wieder an.
Ja, und George wird dann verloren in den Jahren, wo er ist.
Ja.
Ne? Ja, ich habe das Jahr gar nicht hingeschrieben.
Ja, wir sind 800. Ungefähr im Jahr 800 irgendwas 1000. Also es ist absurd weit in der Zukunft und George ist neugierig. Er hat also den Zündschlüssel eingesteckt, beziehungsweise diesen Hebel. Und ja, er macht sich jetzt mal auf, diese schöne Welt zu erkunden. Und es sieht schon exotisch aus, also was so die Pflanzen angeht. Das ist alles wunderschön und es erinnert ein kleines bisschen an so ein Paradies. Und er entdeckt dann so Ruinen und ja, aber erstmal keine Menschen. Er denkt drüber nach, ob er jetzt vielleicht ganz allein auf der Welt ist. Vielleicht sind wirklich alle Menschen durch den Krieg gestorben und es gibt jetzt nur noch Pflanzen. Aber naja, dem scheint nicht so zu sein, denn in diesen Ruinen, da gibt's gedeckte Tische und ich sag mal, die sind reichlich gedeckt, aber oh, ja. Keine Menschen.
Auch die Früchte da drauf so riesig, ne?
Ja.
Nicht so kleine, sieht aus wie so riesen Kirschen und sowas. Das sieht schon sehr cool aus, ja. Was da an Essen liegt. Und dass es auch ein bisschen futuristischer ist.
Ja, das haben sie auf jeden Fall auch richtig gut gemacht. Und ja, George ist neugierig. Er sucht weiter nach irgendwelchen Lebenszeichen von Menschen und schließlich findet er auch Menschen. Und die sehen aus wie wir. Also die haben jetzt nicht irgendwie zusätzliche Arme oder Köpfe, sondern die sehen wirklich aus wie ja ganz normale Menschen und die scheinen so in völliger Harmonie zu leben.
Was halt auffällt, die haben alle blonde Haare, ne? Oder?
Stimmt, jetzt wo du sagst, Matze, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand anders aussah. Das ist ein guter, Punkt, ja.
Kleidungstechnisch schon mal anders, aber sonst haben alle blonde Haare.
Ja, wer weiß, was jetzt in 800.000 Jahren Evolution alles noch passieren kann. Ja, stimmt, das ist echt ein ganz guter Punkt.
Ja.
Und er ist neugierig und er sieht, wie gesagt, dass die alle voll so harmonisch miteinander umgehen. Also ist es vielleicht wirklich ein Paradies? Und dann sieht er eine Frau, die fällt ins Wasser und die ist am Ertrinken, aber keiner hilft ihr. Die schauen halt nur zu oder ja, ignorieren es vielleicht auch komplett. Aber ja, George,
so richtig Desinteresse, ne?
Ja, ach
so,
ja.
So richtig desinteressiert, ja.
Der Herr hat's gegeben, der Herr wird's auch nehmen.
Ja, aber, genau so.
Aber George ist ja ein Gentleman aus dem Jahr 1900 und er weiß, was er tun muss. Er stürzt sich in die Fluten und er rettet sie natürlich. Und die Menschen, ja, auch die Frau, die er so gerettet hat, die, ja, ich weiß nicht, die reden irgendwie nichts mit dem George und der George, der checkt das auch nicht so und ist irgendwie irritiert, würde ich sagen. Und dann laufen die Leute auf einmal los in Richtung von diesen Ruinen, wo George vorher schon war. Und der Georgie, naja, der läuft denen hinterher. Beziehungsweise man kann an der Stelle vielleicht auch sagen, er läuft vor allem dieser einen Frau hinterher, die er gerade eben noch gerettet hat. Natürlich nur, um zu schauen und um sicher zu gehen, dass es ihr auch gut geht. Aber den Leuten ist das alles irgendwie völlig egal.
Ja, ich meine, die essen da und er trifft dann halt die Frau auch dann drinnen wieder und die will dann wissen, warum er sie gerettet hat. Und sie sagt auch, dass das eigentlich den Leuten in dieser Zeit nichts bedeutet. Ne, weil, ja, wenn jemand ertrinkt er halt, ist er halt weg, scheinbar. Also ist denen komplett egal. Ne? Da möchte er aber, also George, mit Älteren reden, ob da nicht ältere Menschen sind. Aber es gibt wohl keine älteren Menschen mehr, nur diese jungen Menschen, die da einfach in Saus und Braus leben, von diesen Früchten essen. Aber er bekommt auch den Namen der Frau gesagt und das ist der Name Rina. Das Volk wird Eloy genannt.
Und die sprechen alle Englisch, was ganz gut ist für George.
Genau, die sitzen halt draußen noch auf dieser Treppe noch am Anfang. Und dann schreibt er auch ihren Namen da in den Staub. Das ist auch eine schöne Szene.
Ja.
Und auch Eloy nochmal rein. Und sie kann aber auch gar nicht sagen, ob das so überhaupt geschrieben wird, weil die können halt auch nicht schreiben. Ne? Die können sprechen, aber schreiben und lesen scheinbar nicht. Also sie drängt dann auch darauf, dass sie ins Innere der Ruinen gehen, denn es wird dunkel. Und da gibt's dann halt dieses Essen. Und George will auch mit den Leuten reden, geht an verschiedene Tische, aber keiner spricht mit denen. Man will mit ihnen sprechen. Und dann doch ab und zu mal an einem anderen Tisch fragt er dann wegen der Regierung und Gesetzen. Aber nö, gibt's nicht. Also so, die sind auch so desinteressiert, sagen, ja, gibt's nicht. Was soll das sein? Egal. Aber die haben noch Bücher scheinbar. Und die werden mir auch gezeigt. Aber das Ding ist, die sind uralt und Josh schlägt auch so ein Buch auf und das zerfällt quasi schon in seiner Hand. Er streicht rüber, will umblättern, die Seite zerfällt auseinander zu Staub. Und ja, ist schon eine Szene, wo er dann durch das Regal mit der Hand geht, alle Bücher einfach zu Staub zerfallen. Ne?
Ja, das ist eine total schöne Szene, finde ich, weil man halt wirklich sieht, wie das ganze Wissen oder vielleicht auch das Erbe einfach nicht mehr existent ist und verloren gegangen ist.
Ja, und das erbost auch George, ne? Er meint halt, dass die Eloy alles haben verkommen lassen und alles, was die Vorfahren erreicht haben, was niedergeschrieben wurde, ist quasi vernichtet und er möchte gerne seine Zeit zurück und von dieser hoffnungslosen Zukunft will er halt niemanden berichten. Ja, und dann geht er auch los Richtung des Tempels, wo er vorhin war, weil er ist so sauer darüber. Aber seine Zeitmaschine ist fortgeschleift worden und diese Schleifspuren führen ins Innere des Tempels. Und die Tür ist leider zu. Ja, und er findet da auch keinen Weg hinein. Und dann denkt er sich, ja, was soll er jetzt machen? Auf jeden Fall wird er beobachtet und im Gebüsch und er guckt auch und im Streichholz zündet es an und die Beobachter laufen weg. Aber da ist noch jemand da und es ist Rina. Und sie gibt dann auch zu verstehen, dass man nicht in den Tempel eindringen kann und dass das nur die Morlocks können. Ja, und die Morlocks, sagt sie, geben den Eloi zu essen und die Kleidung, aber die Eloi müssen dafür die Befehle befolgen von den Morlocks. Ja, George will seine Maschine aber unbedingt da rausholen. Rina findet das überhaupt nicht gut, denn sie will eigentlich da weg, weil es Nacht wird. Aber George will bleiben, sammelt Feuerholz mit ihr zusammen und die machen das Feuer an und sie will dann auch wissen, woher er kommt. Dann erklärt er ihr, wo er wohnt. Also, ich glaube, er erzählt dann, hier war mein Haus.
Ja.
Ne? Erzählt er von seinen Freunden und davon, dass er eigentlich zukünftige Errungenschaften der Menschheit mit in die Vergangenheit nehmen wollte. Ja, ich meine, gut, zukünftige Errungenschaften in die Vergangenheit mitnehmen, auch nicht, gar nicht, eigentlich nicht so ein edles Ziel, finde ich, aber ja gut. Ne? Aber er fand leider nur Menschen ohne Bewusstsein. Ich meine, ein bisschen Bewusstsein haben die ja schon. Ich meine, die verständigen sich ja untereinander und machen ein paar Sachen zusammen, aber die retten sich halt nicht oder es ist egal, wenn jemand stirbt, scheinbar. Ne? Also, die sind schon sehr, ja.
Ja, es fehlt denen vielleicht irgendwie so der freie Wille, würde ich sagen, oder? Also die sind da, die koexistieren irgendwie, aber ja, also gerade als diese die Wina da ins Wasser reinfällt, so, ach ja, das ist halt so. Und wir kriegen jetzt ja auch noch mit, was es mit den Morlocks auf sich hat. Und da kann man, glaube ich, schon sagen, es gibt so eine Art Kastenwesen. Also wir haben zwei so Kasten. Wir haben so diese Morlocks, die irgendwie so die Herrscher sind und die auch schlau sind. Und wir haben auf der anderen Seite halt noch die Eloi, die halt geistig nicht so fit sind einfach.
Ja, die sind halt, ne, man bringt uns ja später noch mit, dass die wohl von den Morlocks gezüchtet worden sind, wieso Vieh halt gehalten werden. Die geben denen zu essen, die geben denen Kleidung und dann, wenn sie soweit ist, dann werden sie reingeholt. Aber das kommt ja gleich noch.
Genau.
Ja. Aber Rina wird jetzt auch von einem Morlock ergriffen, aber George kann sie gerade noch so retten. Und er meint, dass das Feuer die Morlocks fernhalten wird, weil er geht auch mit einer Fackel oder mit einem Stock mit Feuer ein bisschen hin, dass die Morlocks sie loslassen.
Ja.
Ja, und Rina guckt sich das Feuer dann auch an, will dann auch reinpacken, aber George hält sie gerade noch davon ab und stellt fest, dass die Eloi kein Feuer kennen. Ja.
Ja, und die Morlock, das sind im Prinzip auch Humanoide. Mhm. Die sind ein bisschen größer und vielleicht auch kräftiger als die Eloi oder als die normalen Menschen. Und ja, die sehen natürlich total lächerlich aus in dem Film, finde ich. Die Morlock, die sind blau.
Ja.
Und haben halt irgendwie, ja, die sehen irgendwie wild aus. Also auch, was so die Maske im Gesicht und so angeht. Das sind so schlaue, blaue, wilde. Ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen.
Ja, die unter der Erde leben, ne?
Die und unter der halt, Erde leben, ja.
Ja, ich finde, so ein bisschen haben die auch was von so Neandertalern, finde ich, vom Bulligen. Gemüt.
Ja, ja. Ne,
auch von der Bulligkeit her so ein bisschen, finde ich. Ja, und George denkt, dass vielleicht noch nicht alles verloren ist bei der zukünftigen Menschheit. Rina kann halt nicht alle Fragen beantworten zu den Morlocks und auch nicht zu der Vergangenheit. Ne? Und dann denkt George, dass er die Eloi aus dem Dasein befreien kann. Und sie vielleicht sogar eine gute Zukunft führen könnte. Und diesen Funken wieder entfachen könnte. Ne, für diesen menschlichen Funken.
Ja, drunter macht's der George halt auch nicht. Also die Menschheit komplett retten und das verlorene Volk jetzt wirklich hier zum Besseren irgendwie hinzuführen, drunter macht das einfach nicht. Aber er braucht es auf jeden Fall erstmal die Zeitmaschine. Ich glaube vor allem, um die Sicherheit zu haben, dass er hier nicht gestrandet ist. Und ja, am nächsten Tag möchte er in den Tempel letztendlich nochmal reingehen, aber die Tür ist zu. Er lauscht ein bisschen und er hört da so ein vertrautes Geräusch, und zwar hört er Maschinen im Untergrund. Und das zeigt uns, dass die Morlock halt schon irgendwo schlau sind oder hochentwickelt sind, denn sie können halt solche Maschinen bauen, und wir sehen die ja später auch noch, was sie da alles so genau werkeln. Die Wina, die erzählt dann auch noch ein kleines bisschen über die Morlocks und auch über die ganze Welt, die es da gibt. Und ich sage, ja, es gibt so Ringe, die können sprechen, und die haben zu ihr auch schon Dinge gesagt. Und wir wissen natürlich, hey, Ringe, die irgendwie sprechen können, das ist wahrscheinlich Hochtechnologie. Das sind vielleicht Computer oder irgendwie sowas Ähnliches. Und George, der ist natürlich sehr neugierig und möchte das alles mal so ein bisschen anschauen. Und dann kommt raus, es handelt sich um eine Aufzeichnung, also um so eine Technologie, die irgendwie so eine Art Wissen aufgezeichnet hat, also so eine Art Wikipedia-Gerät vielleicht, so in der Richtung.
Ja, eigentlich eher so Aufzeichnungen wie so ein Tagebuch, ne? Weil die jetzt ja, so sagen wir mal so, wie so ein
Wie so ein Logbuch eher.
Logbuch, genau, wie so ein Logbuch. Genau. Ne? Wenn sie so dreht, dann muss sie die ja so drehen auf diesem Tisch, damit die dann ihr Geheimnis preisgeben, quasi ihre Aufzeichnung.
Stimmt, das ist ein guter Vergleich, finde ich, wie so eine Art Logbuch. Und der George und auch wir erfahren dann halt, ja, es gab irgendwie Krieg, was auch sonst bei den verflixten Menschen, und der Planet, der wurde verseucht, und die Menschen, die haben sich dann irgendwie so ein bisschen aufgeteilt. Manche gingen halt in den Untergrund, um da zu überleben und um da Schutz zu haben vor der ganzen Verseuchung, und einige, die blieben halt an der Oberfläche, und letztendlich sind jetzt halt so die zwei großen Völker entstanden. Auf der einen Seite die Morlock im Untergrund und auf der anderen Seite die Eloi oben. Und an der Stelle, finde ich, ist so ein Punkt, den ich nicht so ganz verstanden habe. Denn wenn es da Krieg gab und Verseuchung, dann hätte ich angenommen, dass die Menschen, die an der Oberfläche bleiben, dann einfach voll die gruseligen Mutationen bekommen und die Leute, die im Untergrund sind, halt immer noch wie Menschen aussehen. Hier ist es jetzt komplett andersrum.
Ja. Aber die Frage ist halt auch, wer hat das aufgenommen?
Ja, das ist eine gute Frage, die wollte man wahrscheinlich in der Fortsetzung beantworten, die aber nie produziert wurde.
Wahrscheinlich, ja.
Genau, es wird nochmal bestätigt, dass die Morlock halt die Herrscher der Welt sind, und die Eloi, so wie du es schon gut gesagt hast, sind letztendlich das Nutzvieh. Und ab einem gewissen Alter, oder vielleicht sollte man auch sagen, ab einer gewissen Reife, werden die geerntet und in den Untergrund geholt, wo vielleicht durchaus schlimme Dinge passieren. Und George, unser Gentleman, der der hat seinen Plan, der möchte die Zeitmaschine und er möchte auch den Eloi helfen. Da hat er diverse Sympathien und er möchte jetzt runter in den Untergrund, in das Reich der Morlock. Und dann hört man wieder eine Sirene und die Wina, die ist auf einmal verhext. Oder man könnte auch wissenschaftlich sagen, wie in Trance, und sie läuft in Richtung des Tempels. Und der George versucht, sie aufzuhalten, aber es ist wie wenn man irgendwie den Autopilot eingeschaltet hätte. Und es ist nicht nur die Wina, es sind auch die anderen Eloi, die laufen jetzt wie so Marionetten Richtung Tempel. Oh, da ist ein wichtiger Punkt, die Tür vom Tempel ist auf und die Eloi, die marschieren da rein, bis die Sirene aufhört, und dann schließen sich auch schon die Tore des Tempels und die Wina, die ist jetzt drin.
Ja, ich finde es lustig, dass dann halt auch, dass dann halt wirklich alle sich hinbewegen, alle Eloi, und dann ab einem gewissen Punkt geht einfach das Tor zu und die anderen, ja, die gehen dann einfach wieder weg.
Ja, Vorratskammer halt voll bei dem Morlock.
Ja. Aber George will, bevor die weggehen, natürlich noch wissen, was mit den Eloi im Tempel passiert. Aber die können ihnen das nicht sagen. Und die sagen einfach nur, ja, die werden nicht zurückkommen. Wie immer desinteressiert, ja. Die kommen halt nicht zurück. Und so gehen sie wieder weg. Und George will jetzt versuchen, die Leute zu retten. Er klettert dann in die Höhlen hinab. Da ist so ein Feld, da sind so vielleicht sind das sogar so alte Raketenabschussbasen oder sowas, weil man hat auch eine Leiter noch drinne, die noch so halb drinne hängt, oder von irgendeinem Luftschutzbunker, wo man runterklettern konnte.
Ja.
So sieht's aus und dass das so halt von früher noch ist.
Old Tech.
Genau. Er klettert hinab, baut sich dann da eine Fackel und findet nun heraus, dass die Morlocks die Eloi züchten, um sie am Ende zu fressen. Und er findet eine Menge Menschenknochen.
Die haben auch eine Menge Hunger, die Morlocks, ja, ja.
Ja, ja, ne? Und er forscht dann weiter den Untergrund und wir sehen dann halt auch immer im Verborgenen, wie er von so Morlocks beobachtet wird. Manchmal sieht man so eine leuchtende Augen, so ganz kurz nur. Und dann sieht er, wie die Morlocks die Eloi und da, wo auch Wiener dabei ist, vor sich hertreiben. Mit so einer Peitsche, immer so pam. Und dann will er sie auch retten, aber die Morlocks greifen ihn natürlich an. Ich meine, klar, er ist alleine, will die retten, aber die greifen ihn an. Und dann bringen sie ihn auch mit der Peitsche, bringen sie ihn dann in Bedrängnis und die Eloi auch. Und dann hat George aber den Einfall. Feuer! Er zündet ein Streichholz an und treibt damit die Morlocks zurück. Dann entzündet er wieder seine Fackel, oder er zündet die jetzt erst, der hat er sich vorher nur gebaut. Ne, und will dann die Morlocks zurück weichen lassen, aber einer von den Morlocks kann die aus der Hand schlagen. Dann kommt es zum Kampf. Morlocks gegen George. Der kann sich so ein bisschen behaupten, aber dann unterliegt er doch. Und dann ist auch einer über ihn und würgt ihn die ganze Zeit. Und dann sehen wir auch, wie einer der Eloi seine Hand zur Faust ballt. Also so, ne, was man von Eloi gar nicht erwartet. Und der beginnt dann auch zu kämpfen und hilft George tatsächlich. Der schlägt auf diesen Morlock ein. Das fand ich schon sehr krass, weil ich meine, der hat gesehen, wie der George gegen die gekämpft hat und hat es dann so für sich genommen, okay, kämpfen. Ja, für die, das ist, denke ich mal, auch was ganz Neues für die, weil vorher sind die ja so desinteressiert, ja. Wenn halt einer stirbt, stirbt halt einer. Und da, ja, komm, nee, vielleicht, ich will nicht sterben. Ich weiß, die bringen mich um.
Ja, das
hilft ihm jetzt.
Da ist vielleicht so der menschliche Spirit nochmal erwacht dann in dem Eloi.
Genau, ne? Und Und George schnappt sich dann die Fackel und zusammen mit den Eloi flieht er dann. Aber nicht ohne Feuer zu legen. Er zündet dann alles Mögliche an. Und ja, während die Truppe dann auch flieht und nicht fliegt, wie ich ins Dokument geschrieben hab, raucht es dann aus allen Öffnungen zum Untergrund. Die klettern halt da hoch, wo er reingeklettert ist. Und man sieht aus diesen Öffnungen überall Rauch.
Wie Kamine.
Die Kamine, ne? Und dann begingen die da, Holz runterzuwerfen. Trockenes Holz, um das Feuer anzuheizen. Und dann die Eloi helfen sogar, ne? Die auch und werfen es da rein und werfen rein. Und auf einmal gibt es eine Riesenexplosion und man sieht, wie so der ganze Untergrund so zusammenfällt. Mhm. Und damit scheinen die Morlocks auch besiegt zu sein, denkt man. Ja. George denkt natürlich, er ist erst in der Zukunft gestrandet. Und er findet es ein bisschen schade, dass er der Menschheit von damals überhaupt nichts erzählen kann, von dem, was er erlebt hat und dass er auch gar nicht in diese Zeit gehört. Und dann natürlich will Wiener wissen, ob er eine Frau hat.
Natürlich.
Ja, genau, ne, das ist ja, also was anderes geht ja auch gar nicht. Aber George sagt, das habe er nicht. Und dann, was mir auch so ein bisschen missfallen hat, will sie noch wissen, wie die Frauen das Haar in seiner Zeit tragen. Ja, das ist so ein Ding, wo ich mir denke, ja, das so 60er, ja klar, da war es angeblich den Frauen noch wichtig. Ich glaube, war es schon nicht jeder Frau wichtig, wie die anderen Frauen ihre Haare getragen haben. Aber Männer denken halt so, das ist den Frauen wichtig, wie die Frauen die Haare getragen haben. Und das wird wohl in der Zukunft so bleiben.
Aber geil ist vor allem, Matze, diese ganzen Eloi, die waren bis zu diesem Zeitpunkt Nutzvieh. Die haben von gar nichts irgendwie was gehalten. Denen war alles egal. Und jetzt erwacht so der menschliche Geist. Und das Erste, was sich diese Frau, diese Eloi-Frau denkt, ist, hey, wie trägt man denn da in der anderen Zeit die Haare? Das ist halt so krass 1960er, dass es schon wieder cool ist irgendwie.
Ja, aber da sieht man leider auch, wie rückständig da die Zeit noch war, leider. Ne?
Ja, klar.
In den 60er. Gut, er zeigt dir natürlich dann auch, wie es aussieht, weil die haben die so nach oben getragen. Und dann will sie auch wissen, ob sie ihm gefallen würde. Ja, Und das würde sie natürlich auch.
Natürlich.
Ja, ne, die Wiener. Und dann kommen Eloy, die richtig aufgeregt sind und die wollen ihm unbedingt was zeigen. Und dann sehen wir auch die Zeitmaschine, die ist noch intakt.
Zufall.
Der Tempel ist offen und er will auch irgendwie mit Wiener reisen oder ihr die Zeitmaschine zeigen. Ich glaube, er will sie eher zeigen, weil zu zweit können die ja eh nicht da drin, denke ich, sitzen. Obwohl, ich weiß es nicht, kann natürlich sein.
Und wenn man jemanden auf den Schoß nimmt, müsste es ja eigentlich schon gehen.
Ja, aber die Tore schließen sich und er ist eingesperrt mit der Zeitmaschine. Und dann kommen auch nochmal die letzten Morlocks, der letzte kleine Haufen, der noch überlebt hat, diese Explosion, und wollen George ergreifen. George kann sich aber gerade noch so wehren, sitzt in der Zeitmaschine und geht weiter in die Zukunft. Und dann denkt er sich, nee, ich will nicht in die Zukunft. Zieht ihn zurück und es geht zurück in die Vergangenheit.
Die Jahrtausende, die schießen an ihm einfach nur so vorbei. Jahrtausend. Das sind viele, denn du hast es vorhin ja schon gesagt, wir sind im Jahr 800.000 und ein paar Verquetschte. Und George hat aber einfach ein sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl und er bremst auch rechtzeitig ab. Man muss ja aufpassen mit so einer Zeitmaschine. Das ist wie wenn man auf der Autobahn im Auto unterwegs ist, muss man auch vorausschauend fahren, denn der Bremsweg, der kann lang sein. Genauso ist es hier natürlich auch. Aber wie gesagt, George ist natürlich virtuos am Steuer der Zeitmaschine und er bremst ein bisschen und er bremst am Freitag nach Silvester ab. Also quasi zu dem Zeitpunkt, als der Film auch begann. Und er kommt zum Stehen, er ist jetzt aber nicht mehr in seinem Labor, denn wir erinnern uns, die Zeitmaschine, die wurde ja herumgezerrt von den Morlock, die haben das ganze Teil ja in diesen Tempel reingezerrt, deswegen ist er quasi so im Vorgarten und muss es erstmal einbrechen, aber ich glaube, wenn man in sein eigenes Labor einbricht, dann ist das wahrscheinlich okay. Und
Vermutlich.
Und jetzt sind wir quasi in der ersten Szene des Films, er kommt in den Salon von seinem ja üppig ausgestatteten Häuslein und er sieht auch genauso fertig aus wie am Anfang, denn wir wissen jetzt, ey, was hat er alles durchgemacht? Kampf mit den Morlocks, Brandstiftung, komplettes Morlock-Volk ausgerottet. Ich meine, das geht nicht spurlos an dir vorbei und wir sind jetzt wieder am Anfang und niemand glaubt ihm die Geschichte. Wir wissen es natürlich besser. Wir wissen ja, was er alles erlebt hat. Und George, der hat aber noch so ein kleines Souvenir aus der Zukunft. Und zwar so eine Blume, die hat er irgendwann mal von der Wiener bekommen. Und die gibt er dem Philby. Und der Philby, der ist wohl ein anerkannter Experte für Pflanzen. Und er schaut sich das Pflänzlein an und er muss eingestehen, nö, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Aber komisch, ne, weil ihm gehört ja das Geschäft, das Verkleidungsgeschäft, das Modegeschäft gegenüber. Gut, dass er sich mit Blumen auch auskennt.
Ja, Hobby-Blumenforscher vielleicht. Oder vielleicht
das ab und kann zu mal, sein.
Ja, oder ab und zu vielleicht mal Blumen für die Gattin gekauft. Da kennt man sich ja dann vielleicht auch aus.
Ja, das kann sein.
Ja, und die Männer, die sind jetzt nicht wirklich überzeugt von der Geschichte. Und dann müssen die leider aber auch schon gehen. Naja, sie haben ja auch schon ordentlich gegessen und getrunken. Und die machen sich dann ja so auf den Weg. Und der George, der wünscht allen eine schöne gute Nacht. Und er dankt dem Philby auch nochmal dafür, dass er so ein guter Freund ist. Wir wissen ja, Philby hat später ja auch diese Plakette oder Palette, je nachdem, auch dann nochmal hier anbringen lassen. Beziehungsweise sein Sohn hat das gemacht. Und der George, der verabschiedet sich. Philby will dann aber nochmal zurück. Und
aber ganz wichtig ist auch, ja, dass er sich hier nicht nur verabschiedet, er sagt ja nochmal auch auf Wiedersehen oder nicht nur ja, einen schönen Abend, so auf Wiedersehen oder Tschüss, also so richtig so, dass man genau weiß, er will nochmal reisen.
Ja.
Dass man das so richtig rüberkommt nochmal, ne? Und dass er auch, und vor allem, dass Philby ein guter Freund ist, ist auch sehr wichtig, dass er das ihm sagt, denke ich. Gut. Ja, und der Philby will jetzt aber doch nochmal schnell zurück. Weil er ist sich, glaube ich, nicht so ganz sicher und dann hört er nur noch die Zeitmaschine und er stirbt dann auch so ins Labor. Aber da ist schon die Zeitmaschine verschwunden. Und Philby klappt nun die Geschichte von George und erklärt auch der Haushälterin, wie es wohl abgelaufen ist. Dass er Wiener gehabt hat, also wo er die Maschine jetzt hatte. Und da draußen war der Tempel, weil man sieht ja die Spuren, wie er die Maschine reingezogen hat. Auch schön der Boden, auch schön kaputt, weil der über den Boden geschleicht hat, das Ding. Ne? Und dass sie ja jetzt wohl dann wieder da auftaucht, wo Wiener ist, außerhalb des Tempels. Aber er denkt, irgendwas muss er doch mitgenommen haben, um eine Zivilisation wieder aufzubauen. Und dann fällt den beiden auf, dass er 3 Bücher mitgenommen hat. Und die Haushälterin fragt dann auch, ja, aber welche? Und wird er zurückkommen? Wer weiß das schon? Und Philby stellt dann natürlich auch die Frage am Ende des Films, ja, welche 3 Bücher hätten sie denn mitgenommen?
Mhm.
Und damit endet der Film dann auch.
Die Frage ist natürlich, wenn der George jetzt wieder ins Jahr 800.000 und ein paar Verquetschte reist, dann muss er ja nochmal die Morlocks erledigen, oder? Ich meine, er war in der Zukunft, er reist zurück, er reist wieder hin. Ist es nicht alles ungeschehen?
Oh, das ist eine gute Frage.
Eine philosophische Frage. Wir haben auch keine Antwort darauf. Aber so wie der Film es zeigt, müsste er das alles ja nochmal durchleben. Aber er weiß ja jetzt schon, wie es geht. Er kann ja direkt hingehen, direkt hier das Holz reinwerfen, in die Schornsteine die Morlocks ausräuchern und gut.
Erstmal Feuer rein. Ich weiß nicht. Also eigentlich hast du recht. Eigentlich müsste das sein, ne? Und eigentlich müsste ja Wiener ihn auch nicht mehr kennen. Ich weiß halt nicht, wie es ist, wenn er jetzt zurückreist, nachdem er schon da war. Er war ja schon einmal da. Es ist ja nicht so, dass das nicht passiert ist, oder?
Es wird passiert sein. Ich glaube, im Film vertritt man den Gedanken, dass er dort wieder ankommt, wo auch abgereist ist. Sonst würde das alles gar keinen Sinn machen. Ich glaube, das ist auch das ist die Idee und das ist auch die Idee, die ich da als Kind hatte.
Ja, das wird auch am meisten Sinn machen, ne?
Ja.
Ja. Und jetzt haben wir ja die Frage im Raum stehen. Welche 3 Bücher würden wir mitnehmen?
Ja, du hast mich das heute Mittag schon gefragt und ich habe dann drüber nachgedacht und ich finde die Antwort gar nicht so leicht. Also ich habe drüber nachgedacht und so mein erster Gedanke war, ich würde einpacken, Medizinbuch, ist voll gut. Aber dann dachte ich mir, bringt mir das eigentlich was, wenn ich kein Arzt bin und dann steht vielleicht irgendwas drin über Naturheilkunde, aber das gibt's in der Zukunft alles gar nicht mehr. Und wenn im Buch drin steht, wie behandle ich jetzt irgendwie einen Blinddarm, kann ich da irgendwie dann was tun? Ich habe ja kein Operationsbesteck, ich habe noch nie eine Operation durchgeführt, also habe ich es verworfen. Dann dachte ich mir, als so ein Buch so zum Thema Landwirtschaft wäre vielleicht ganz gut, weil es sind die Morlocks tot, die Morlocks haben immer die Eloy mit lecker Futter versorgt, mit Essen versorgt und jetzt sind die Morlock aber tot, die Eloy brauchen was essen, haben sich noch nie irgendwie selbst darum gekümmert, das heißt Landwirtschaftsbuch wäre ganz gut. Aber beim Landwirtschaftsbuch wäre es ja auch so, das ist ja auf dem Stand von 1900 dann und die ganzen Feldfrüchte, die gibt's ja alle gar nicht mehr. Also, weiß nicht, Weizen oder Kartoffel, gibt's alle gar nicht mehr. Und dann habe ich so halt weitergedacht, Physikbuch wäre vielleicht ganz gut, wo man dann irgendwie lernt, wie man irgendwelche Geräte baut und so weiter, Motor, aber da fehlen ja die ganzen Basics. Und dann hat mich das alles so ein bisschen zurückgelassen, so ein bisschen ratlos. Und es müssten ja auch Bücher sein, die quasi beim George im Regal stehen. Ja, schwierig. Also vielleicht dann, wenn dann was ganz Grundlegendes, wie vielleicht ein Buch über Mathematik, das ist so eine ganz grundlegende Sprache, das vielleicht auch ganz spannend wäre, um so ein bisschen den Geist weiterzuentwickeln von den Eloy. Ja, also sonst habe ich da leider keine wirklich gute Antwort mit 3 Buchtiteln, die wir euch hier verlinken in den Shownotes, dann könnt ihr euch die kaufen, habe ich leider nichts. Wie sieht's bei dir aus, Matze?
Ja, ich habe ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir auch vom 19. Jahrhundert anfangen reisen würden, sondern ich habe überlegt, wie wäre es denn heutzutage, wenn wir jetzt diese Zeitmaschine hätten und würden jetzt zurückreisen, um die Eloy in eine neue Zivilisation zu führen oder eine neue Zivilisation aufzubauen.
Ja.
Und du weißt ja, und vielleicht wissen es auch schon einige andere aus die Zuhörern, Hörenden, dass ich großer Star Trek-Fan bin.
Oh ja.
Und es gibt ja einige Star Trek-Sachbücher. Und da habe ich mir ein paar von ausgesucht, die ich mitnehmen würde, um vielleicht so in die Richtung Star Trek-Zivilisation zu gehen, also von Föderation mäßig. Ja, und dann würde ich mitnehmen als erstes Star Trek's Philosophy of Peace and Justice.
Mhm.
Das zeigt halt so, dass Frieden nicht durch Bequemlichkeit entsteht, sondern durch Bewusstsein, Verantwortung und Mitgefühl. Und das fehlt ja den Eloy so ein bisschen, dieses Mitgefühl. Wiener fällt ins Wasser, egal. Ne? Verantwortung können die auch nicht übernehmen. Und so dieses Bewusstsein für andere Sachen oder für Sachen um sich drumherum haben die auch nicht. Die wissen ja, gut, das Essen ist da. Die Morlocks geben ja das Essen. Ne? Oder die Morlocks. Und ja, denke ich, das wäre ein ganz gutes Buch, mhm, um da ein bisschen die zu stärken. Das zweite Buch wäre Trekonomics. Und in dem Buch wird so ein bisschen erklärt, wie eine Gesellschaft ohne Geld, Armut und Konkurrenz funktionieren kann. Und das liefert halt so ein bisschen das ökonomische Fundament für eine Welt, in der Zusammenarbeit wichtiger ist als Besitz.
Okay.
Was ich denke, nicht schlecht wäre für eine neue Zivilisation, dass sie nicht wieder die alten Fehler machen, die die Welt gemacht hat, womit sie untergegangen ist. Dieses Denken von, ah, ich muss das besitzen, wodurch es dann Kriege gab.
Ja.
Ne? Würde, glaube ich, ganz gut passen.
Mhm. Spannend.
Und als letztes hätten wir The Wrath of Kant. Das ist halt so ein bisschen an The Wrath of Khan natürlich angelehnt, der Titel, ne? Und das ist so ein bisschen die philosophische Brücke zwischen Sternflotte und Aufklärung, ne? Das lehrt so ein bisschen die kritisches Denken, moralisch zu handeln und das Gute nicht so als Zufall zu sehen, sondern als Entscheidung.
Mhm.
Und ich denke, darauf kann man gute Zivilisation aufbauen.
Ja, das
ist. Der Rest muss sich halt ergeben, gerade durch diese, wie du schon sagtest, Landwirtschaft, die haben halt komplett andere Fauna. Da kannst du nichts mit Landwirtschaft von damals mitnehmen. Das bringt alles nichts. Die haben ja komplett andere Früchte zum Beispiel. Das muss sich so ergeben. Aber ich denke, diesen Sinn, dass du dann halt eine Zivilisation hast, die dann halt von Grund auf diesen Gedanken hat, man arbeitet zusammen, Besitz ist nicht so wichtig, sondern dass die Zusammenarbeit wichtiger ist als der Besitz.
Ja.
Und dass man dieses Bewusstsein, die Verantwortung für andere, das Mitgefühl für andere hat. Und halt dieses ökonomische Fundament, dass man halt kein Geld braucht oder die Armut halt nicht braucht, dass jeder das gleichgestellt ist und dass es keine Konkurrenz gibt. Finde ich als Ansatz für eine neue Zivilisation, die er da aufbauen will, nicht verkehrt.
Klingt auf jeden Fall spannend und ich habe auf jeden Fall heute gelernt, Matze, dass es Star Trek Sachbücher gibt, die sich mit philosophischen Themen beschäftigen. Das ist für mich auf jeden Fall nochmal ein ganz neues Thema.
Ja, es ist halt cool, worüber Leute sich Gedanken machen, ne? Auch zum Thema Star Trek. Finde ich mega.
Absolut. Du hattest dich noch ein bisschen damit beschäftigt, wo die Unterschiede vom Film und vom Buch liegen und du hattest dir in der Vorbereitung ja nochmal das Remake aus dem Jahr 2002 angeschaut. Ui, 23 Jahre alt auch schon, das Remake.
Auch schon 23 Jahre alt, ja. Ja, beim Buch ist es halt so, was ich vorhin ja schon erwähnt habe, dass der Zeitreisende namenlos bleibt.
Mhm.
Und der macht halt auf die Reise in die Zukunft gar keinen Stopp. Der jetzt reist direkt in die Zukunft zu den Eloy und den Morlocks. Und da wird auch die Zeitmaschine anders beschrieben mit einem Sattel, auf dem der Reisende sitzt. Dann gibt's so ein Gerüst aus Messing und Nickel, Teile aus Elfenbein. Und dann wird noch aus Teilen aus transparentem, kristallinem Material gesprochen. Und es gibt sogar zwei Hebel. Einer für die Zukunft und einer für die Vergangenheit. Finde ich auch sehr spannend.
Mhm.
Finde ich im Film ein bisschen besser gelöst mit dem Vorne und Hinten. Ne, ist schon cooler.
Ja.
Genau. Was ich aber auch cool finde, die Eloy werden da auch anders beschrieben. Die werden so als klein, mit schulterlangem, lockigem Haar, spitzem Kinn, großen Augen, kleinen Ohren und kleinen Mündern mit dünnen Lippen und untermenschlicher Intelligenz beschrieben. So ein bisschen wie Kinder.
Mhm.
Und es ist auch interessant, dass da so die Beziehung zwischen dem Reisenden und Rina halt nicht auf diese Liebesschiene geht.
Ja, weil die braucht ist halt, man fürs Kino. Braucht man fürs Kino, Matze.
Ja, das stimmt. Ne? Und da ist es halt wirklich so, dass weil die halt so ein bisschen wie Haustiere sind am Anfang. Mhm. Ja? Und die Morlocks sind halt ein bisschen so wie im Film beschrieben, aber dass sie sich wohl mehr kriechend fortbewegen und vielleicht nicht ganz so monströs wie im Film wirken. Ja. Was auch wichtig ist, der Zeitreisende reist dann halt noch weiter in die Zukunft, so etappenweise, bis er dann da ankommt, wo die Erde sich nicht mehr dreht, zur Sonne gewendet ist und die Sonne sich auch schon am Aufblähen ist und halt Anfang der Erde mal näher kommt, also so das Ende der Welt sieht, ne?
Ja.
Und er ist halt auch sehr ernüchtert drüber, dass die Welt dann so endet quasi oder dass es dann nur noch so weitergeht mit dieser untermenschlichen Intelligenz und sowas. Und er reist dann am Ende auch wieder in seine Zeit, um seine Geschichte zu erzählen, verschwindet dann auch. Und am Ende heißt es dann, wahrscheinlich ist er für immer verschwunden auf seiner zweiten Reise. Ja, also sind schon einige Unterschiede zu sehen. Und dann haben wir natürlich den Film. Der spielt in New York, aber auch um die Zeit rum, auch gerade wo die ersten Automobile sind. Und der Zeitreisende heißt im Film Alexander Hartigan. Der baut eine Zeitmaschine, weil seine Verlobte erschossen wurde tatsächlich. Und die Maschine wirkt auch viel pompöser, also die ist riesig, ne? Also, weiß nicht. Und seine erste Reise geht sogar in die Vergangenheit, weil er will die Verlobte retten, ja. Aber die stirbt dann auf eine andere Art und Weise. Also sie wird erst erschossen, da wird sie dann, glaube ich, von einem Auto überfahren. Dann geht's in die Zukunft, um halt die Antwort zu finden, warum er die Vergangenheit nicht ändern kann. Da kommt halt auch eine Katastrophe, dass der Mond durch Sprengungen, um da so einen Urlaubsresort zu bauen, wird er ein bisschen aus seiner Umlaufbahn gedonnert, zerfällt auch und Teile davon stürzen dann auf die Erde. Also nicht der komplette Mond, sondern nur so Teile. Und dadurch halt auch die Gezeiten so ein bisschen geändert werden.
Ja.
Und er wird dann auch am Kopf getroffen, reist dann noch weiter in die Zukunft und wacht dann bei den Eloy auf. Und die Eloy sind hier komplett anders, ne? Die sprechen im jungen Alter die Steinsprache, das ist halt quasi Englisch. Und sonst haben die so eine komplett neue Sprache. Aber die sind nicht so desinteressiert, die sind so wie so ein Ureinwohnervolk quasi. Ne? Also, weiß nicht, ich finde das schon schöner gelöst in dem alten Film oder auch in dem Buch, dass die so desinteressiert sind oder von den Morlocks halt gezüchtet worden.
Ja.
Und ja, es wird dann auch bei die Morlocks gezeigt, dass es so ein Kastensystem gibt von Morlocks, die halt angreifen. Und es gibt immer einen Obermorlock, der dann halt die anderen per Gedankenkontrolle kontrolliert. Und der kämpft halt auch mit dem Reisenden und dann sind die auf der Zeitmaschine und dann während die in die Zukunft reisen, schmeißt er ihn dann aus der Zeitmaschine raus und dann sieht man, wie er dann da alt wird und stirbt. Ja, und es geht dann noch weiter in die Zukunft und dann sieht er da, wo die Morlocks so eine grausame Herrschaft errichtet haben. Da sind überall diese Tempel und man sieht, wie es ist dunkel und wir sieht, wie die Morlocks da die Eloy da richtig versklavt haben.
Ja.
Ja, dann geht er wieder zurück in die Höhlen von den Morlocks mit der Zeitmaschine, weil die Zeitmaschine ist da schon da unten. Während er da gereist ist und dann lässt er die Zeitmaschine am Ende unter der Erde explodieren und dann geht halt durch diese ganzen Tunnelsysteme so ein riesengroßer, weiß nicht, kein Feuerball, sondern wie so ein Zeitstrahl oder so, jedenfalls wie jeder, der davon getroffen wird, wird sofort zum Skelett, also total alt und stirbt innerhalb von einer Millisekunde und so sterben halt alle Morlocks und er bleibt dann halt bei den Eloy. Ja. Der Film, also ich fand ihn nicht ganz so gut. Gerade die Morlocks sind, weiß nicht, das war nicht schön. So ist diese Zukunft. Ich meine, es war ein anderer Ansatz, aber es hat mir nicht so gefallen. Weiß nicht.
Der hat ja auch keine guten Wertungen bekommen, der Film von 2002. Ich habe den damals auch gesehen, als er immer mal im Heimkino war. Und ich sag mal so, der ist mir nicht so in Erinnerung geblieben wie das Original von 1960.
Ja, ich finde auch die Morlocks da drin nicht schön gemacht. Die sind halt, weiß nicht, die kramen sich aus der Erde aus, auch am Tag, und dann können sie so mit so Blasrohren markieren die dann irgendwelche Eloy, die sie dann mit nach unten nehmen und sowas. Ich weiß nicht, also, nee, war nicht schön. Und dann habe ich auch noch ein bisschen nach Fortsetzung auch geguckt. Es gab halt auch noch Fortsetzungen, also eine unter anderem die Nacht der Morlocks. Ja. Und die Morlocks geraten da, also bekommen da die Zeitmaschine in die Hände und gehen ins viktorianische England.
Oha.
Und stecken sich in der Kanalisation und versuchen dann die Menschheit in der Vergangenheit zu versklaven schon.
Ja.
Fand ich ganz interessant. Will ich auch immer mal lesen, weil es hat sehr interessant geklungen. Und dann gibt es noch eine weitere Fortsetzung. Eine von Stephen Baxter mit dem Roman Zeitschiffe. Und einer verknüpft sogar die Fortsetzung mit dem Krieg der Welten von H.G. Wells und schuf das Werk Sir Williams Maschine. Da geht es wohl auch auf dem Mars und sowas mit. Also beides zusammen verschmolzen. Fand ich ganz, ist bestimmt auch ganz interessant, wenn du beide Sachen da hast, ja. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Trivia, ne?
Wir haben ein bisschen Trivia und ja, lass mich direkt mal loslegen. Es gibt einen Musiker, der seinen Namen angelehnt hat an die Morlock, und zwar Morlock Dilemma. Weiß nicht, ob du den vielleicht kennst. Das ist ein Hip-Hopper, der kommt aus Leipzig und den gibt's auch schon ganz schön lang. Der ist auch schon in seinen 40ern. War jetzt nicht so mega erfolgreich, dass man den jetzt vielleicht unbedingt so ganz stark aus dem Radio oder so kennt. Aber der hat seinen Namen sich da quasi auch inspirieren lassen von Die Zeitmaschine.
Ja, aber kennen tue ich den nicht. Ich habe mit Hip-Hop nicht so viel am Hut, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ja, was hast denn du noch an Trivia-Facts?
Ja, zum Beispiel, dass Die Zeitmaschine aus dem Film und auch Variationen davon kommen auch in Serien vor. In Superman, die Abenteuer von Lois und Clark gibt es eine Episode, da kommt sogar H.G. Wells persönlich mit der Zeitmaschine. Die sieht ein bisschen anders da aus, aber es ist halt H.G. Wells und diese Zeitmaschine. In den Simpsons kommt sie vor. Es kommt nicht in den Simpsons vor.
Mir fällt und nichts ein.
Eben. Und in The Big Bang Theory natürlich. Ich weiß nicht, das ist die erste Staffel, da hat ja, glaube ich, Sheldon, die er steigert. Und da hat er nachher Albträume da drin von den Morlocks und dann will er so unbedingt wieder loswerden. Ja, und in Gremlins kommt sie tatsächlich vor.
Ja, und ich finde diese Szene in Gremlins so großartig, denn es ist diese Erfindermesse, der Vater, der damals dann auch den Gremlin oder den Mogwai gekauft hat, der ist sehr Erfinder und er hatte diesen lustigen, diesen Badezimmerfreund, glaube ich, erfunden, mit dem du dich rasieren kannst, Zähne putzen kannst, alles Mögliche machen kannst. Der ist auf der Erfindermesse. Da sehen wir irgendwann im Hintergrund, als er telefoniert, die Zeitmaschine, und in einem späteren Cut sehen wir, dass die verschwunden ist und die Leute so ganz erstaunt schauen. Und wir sehen da auch noch ein paar andere tolle Props aus so alten Science-Fiction-Filmen. Zum Beispiel den Roboter aus, war das Alarm im Weltall?
Ich glaube, ja.
So ein ganz klassischer Science-Fiction-Roboter, und ich habe diese Szene oder diese Sequenz in Gremlins als Kind auch geliebt.
Ja, ich finde das auch sehr cool. Ich wusste das gar nicht mehr. Ich habe Gremlins zwar oft gesehen, aber daran habe ich mich nicht mehr erinnert. Ich musste mir den Film erstmal wieder angucken und mir hat man da hingespult und dachte ich, oh cool. Vielleicht habe ich auch gar nicht drauf geachtet so richtig. Kann auch sein.
Das kann gut sein, aber es ist immer eine Empfehlung, sich Gremlins anzuschauen. Teil 1 ist super, Teil 2 ist wahnsinnig. Teil 3 soll ja jetzt tatsächlich gedreht werden.
Ja, ich bin gespannt, ob der gut wird. Ich hoffe mit Puppen.
Ja, hoffe ich auch.
Nicht mit schlechten CGI.
Ja, das hoffe ich auch auf jeden Fall.
Ja, was haben wir noch? Alan Young, der den Philby gespielt hat und auch den Philby Junior natürlich. Der taucht auch im Remake von 2002 auf, und zwar als so ein Blumenverkäufer. Finde ich ganz nett, dass sie einen von der alten Riege nochmal genommen haben und da im Film auftauchen lassen, wenn es nur so im Hintergrund quasi ist.
Ja, das finde ich auch cool, sowas, wenn man so alten Schauspielern, die damals schon mitgespielt haben, dann nochmal die Chance gibt, dann nochmal irgendwie so ein bisschen mitzuspielen als Cameo oder so. Das finde ich super.
Genau. Und unser letzter Trivia-Fakt ist von der Yvette Mimeux. Französisch.
Irgend sowas wahrscheinlich.
Genau. Die war noch minderjährig tatsächlich bei den Dreharbeiten und wurde währenddessen 18. Also sie hat trotzdem Vollzeit gearbeitet, obwohl sie das noch nicht durfte.
Ja.
Und wurde halt durch die Szenen, also durch das Drehen, immer besser. Und dadurch haben sie Szenen nochmal nachgedreht, weil ihr Schauspiel halt sich so schnell verbessert hat, dass sie sagen, okay, das drehen wir nochmal nach mit, weil du jetzt viel besser bist. Finde ich ganz interessant.
Okay, das ist echt ziemlich cool.
Ja. Und was mir noch einfällt, die haben ja in diesem Studio komplett dieses viktorianische England da diese Straße nachgebaut. Das finde ich auch sehr nett, dass sie nicht in England gedreht haben, sondern wirklich da in Amerika und diese englische Straße nachgebaut haben.
Ja, war billiger wahrscheinlich.
Vermutlich, ja.
Matze, dann kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Was war denn deine Lieblingsszene im Film?
Also meine Lieblingsszene ist die, wo George in der hier 1966 stoppt.
Ja.
Und da diese Plakette findet.
Ja.
Ich finde das so richtig schön, weil dann siehst du so diese Freundschaft zwischen ihm und Philby, dass sie doch sehr tief war. Man kriegt das ja so im Film sonst nicht mit, aber da finde ich so die Szene, da ist doch so ein bisschen bewegt bin, wenn ich das so nicht daran erinnere, weil das eine schöne Szene ist. Er sieht dann, okay, dass der Park wird gewidmet ihm. Mhm. Ne? Also, die hat mir sehr gut gefallen.
Ja, die ist wirklich schön.
Und bei dir?
Meine Lieblingsszene, das ist die, als George in der Zeitmaschine ist und er dann quasi das Schaufenster sieht von diesem Klamottenladen. Und man da tricktechnisch dann sieht, wie sich diese Kleider verändern. Also erst hat man diese wallenden Kleider, dann hat man die Röcke, die immer kürzer werden. Das fand ich auf der einen Seite tricktechnisch richtig toll gemacht. Auf der anderen Seite war es aber auch einfach cool, weil dadurch mit so einer einfachen Sequenz gezeigt wurde, wie sich halt die Gesellschaft verändert und wie schnell sowas vor allem geht, dass so in dem einen Jahrzehnt, dass da das Kleid der Frau noch irgendwie bis zum Knöchel gehen muss und ein paar Jahrzehnte später hast du einen Minirock und das fand ich so als Sinnbild für die gesellschaftliche Veränderung einfach richtig cool.
Ja, kann ich verstehen, das ist auch eine coole Szene, ne? Und ich habe mir schon fast gedacht, dass du die nimmst.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, ich muss mir schon eine andere wählen, aber es ist halt auch schon, also das ist eine coole Szene, aber ich finde die andere halt, weil das so ein bisschen bewegend der Moment ist für mich. Und ich fand den echt schön, habe ich sie gewählt. Ne?
Ja, kann ich super nachvollziehen.
Ja, und damit sind wir schon bei unseren Kategorien, in denen wir die Filme bewerten. Ne? Und am Anfang stehen da die Gesetze des Zeitreisens. Wie geschickt werden die Zeitparadoxe im Film behandelt und werden die Regeln der Zeitreisen konsistent eingehalten? Wie ist dein Standpunkt dazu?
Naja, was sind schon Regeln? Also da wird nicht viel drüber gesprochen in dem Film über Regeln und es wird auch nicht viel über Zeitparadoxa eigentlich gezeigt. Also das Einzige, was ich so mitgenommen habe, ist, wir begegnen dem Philby Jr. und wir reden mit dem und 30, 40 Jahre später erinnert er sich nochmal an uns. Das ist schon was konsistent ist. Er hat uns schon mal gesehen. Und was auch konsistent ist, ist, die Regel bei dieser Art von Zeitreise ist, man bleibt geografisch am gleichen Ort. Und das sieht man schon, dass es stimmt. Also der George steigt da immer wieder mal aus, ist dann am Anfang in dem Labor, wo alles schon verlassen ist. Und auch am Schluss, als die Zeitmaschine dann verrückt wird von den Morlocks und er in dem Tempel dann startet, kommt er in seiner Zeit an einem anderen Ort an. Also das stimmt schon. Ansonsten war für mich da jetzt nicht so viel drin, was so Zeitparadoxa angeht, weil ich meine, wenn du 800.000 Jahre in der Zukunft bist, da merkst du wahrscheinlich nicht mehr so viele Auswirkungen. Insofern für mich waren das 5 Punkte. Das hat, was der Film irgendwie behauptet hat, hat für mich gestimmt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Was mir noch einfällt ist, dass er ja geschickt ein Zeitparadoxer schon behandelt. Und zwar wäre es ja ein Zeitparadoxer gewesen, dass er eventuell Philby sagt, dass er nicht in den Krieg gehen soll. Und dieses Paradoxe haben sie schön ausgeblendet. Er hat ihm das nicht gesagt.
Oh.
Finde ich gut, dass das wirklich ein Gesetz ist, dass er dann weiß, okay, vielleicht sollte er die Zeit nicht in dem Sinne verändern, weil wer weiß, was passiert, wenn er nicht in den Krieg geht. Ne? Wird es dann vielleicht die Ida gar nicht geben? Vielleicht ist es, ne, vielleicht verändert er ja irgendwas. Kann ja sein.
Na klar.
Und ich denke mal, dass er schon ein bisschen daran gedacht hat.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er es einfach vergessen hat.
Mhm.
Und deswegen, ja, diese Regeln werden eingehalten. Das langsam nach vorne drücken geht langsam, nach schnell nach vorne gehen geht schneller. Und er bleibt an dieser Stelle stehen. Und wie du schon gesagt hast, wenn die Maschine verrückt ist, kommt der woanders wieder an. Na, ja, also auch von mir 5 von 5.
Also ich fand den, also kann ich auch nachvollziehen. Ich fand den Punkt, das aber gerade nochmal echt gut, dass er dem Philby eben nicht gesagt hat, hey, geh nicht in den Krieg oder so. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Das ist ein guter Punkt. So, das nächste wäre Mode und Technik. Also welche Zeitperioden sehen wir denn im Film? Wie sind die dargestellt? Ist es kreativ? Wie werden denn irgendwelche Trends vielleicht gut vorhergesagt? Und ist die Zukunft, die uns im Film gezeigt wird, ist die realistisch oder unrealistisch? Vor allem, wenn die so greifbar nah ist. Was haben wir für Zeitperioden? Wir haben so das 20. Jahrhundert. Das ist meiner Meinung nach sehr realistisch. Genauso stelle ich mir das viktorianische England vor. Die Gentlemen, viel Samt, viel Mahagoniholz. Das passt für mich alles. Die Zeitperioden bis so 1940 finde ich auch sehr realistisch. 1966, als dann der Atomkrieg ist, ich glaube, so hat man sich das schon irgendwie vorgestellt, dass dann irgendwo so der Atomsatellit vielleicht da ist, fand ich alles völlig okay. Und dann haben wir ja das Jahr 800.000. Also ich weiß nicht, wie ich mir das Jahr 800.000 vorstellen würde. Aus der Perspektive von den Filme, von den Filmemachern von damals fand ich das aber auch okay. Ja, man hat den Tempel, keine Ahnung, wer den gebaut hat. Man hat noch ein paar Ruinen. Man hat in der Zukunft irgend so ein Magic Device mit diesem Lochbuch, wollte ich schon sagen. Mit dem Logbuch natürlich, das halt löcherhaft ist, weil vielleicht ein bisschen Wissen verloren ging. Man hat die Bücher, die wahrscheinlich in 800.000 Jahren gar nicht mehr existieren. Aber der Effekt war natürlich cool. Das war den Filme, dem Regisseur, diesem George Paul, war das auch super, super wichtig, dass diesen Effekt hat, dass die Bücher zerfallen, habe ich gelesen. Da wurde extra noch so Staub reingepackt und so weiter. Insofern, ich finde es nicht super kreativ, die Zukunft. Aber man hatte halt auch noch nicht so die krassen tricktechnischen Mitteln. Und deswegen würde ich sagen, Mode und Technik, größtenteils hat es mich überzeugt. Da würde ich, ich schwank zwischen 3 und 4 Punkten. Ich gebe 3 von 5 an der Stelle. Wie sieht's da bei dir aus, Matze?
Ja, die Filmzeitperioden sind gut dargestellt. Klar, wir haben das Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, dann im 20. Jahrhundert die ganzen Stationen. Es ist gut dargestellt. Zukunft finde ich auch. Gerade die Mode, man hätte es vielleicht ein bisschen anders da machen können. Es sah halt sehr noch aus wie damals und denkt man sich, ja gut, dann hätten wir vielleicht ein bisschen was anderes tragen können. Auch die Morlock mit ihren Lendenshorts einfach nur.
Ja.
Ja, ne, hätte man vielleicht ein bisschen kreativer sein können, aber man will sich ja auch in das Buch halten. Und deswegen denke ich mir auch, dass sie die Zukunft halt so dargestellt haben wie im Buch. Es ist, glaube ich, wäre schwer gewesen, 1960 die Eloy so darzustellen wie im Buch.
Ja.
Mit den großen Augen und dass die halt so ein bisschen klein sind alle. Man hätte eventuell Kleinwüchsige nehmen können, Schauspieler nehmen können, aber ja, na gut. Und
besser so, Matze, besser so als, ja.
Ja, eben, finde ich auch. Besser so. Und die Technik? Also ich mag diese Aufzeichnungstechnik tatsächlich. Die finde ich schon sehr innovativ. Die wird im Buch ja nicht erwähnt, aber halt jetzt da. Und ich finde das echt eine coole Sache. Du drehst diese Ringe und die über den Tisch und dann hört man halt diese Stimmen. Es hat so ein bisschen was von Star Trek, finde ich so. Weiß nicht, wenn sie auf so einer anderen Planeten sind und dann haben so eine Technologie. Weißt du, das hat mich halt stark daran erinnert. Deswegen hat mir das wahrscheinlich auch so gefallen, die alte Star Trek-Serie. Und ja, dadurch halt die Abzüge. Was halt auch cool ist mit der Mode, ist halt deine Szene, ne? Die Lieblingsszene quasi, wie die Röcke da kürzer werden. Das ist halt sehr cool.
Richtig cool.
Ne? Und dadurch würde ich sagen, ich gebe 4 von 5.
Absolut verdient für den Film.
Und dann die Zeitreisetechnik. Wie innovativ ist die Methode der Zeitreise im Film? Würde die vorgestellte Technologie theoretisch Sinn machen? Wie realistisch sind die wissenschaftlichen Aspekte der Zeitreise im Film? Kann man über einige Ungereimtheiten hinwegsehen oder sind sie störend? Wie beeindruckend sind die visuellen Effekte, insbesondere bei der Zeitreisenszene? Wolfgang?
Naja, also wie die Technik funktioniert, wird er nicht erklärt. Beeindruckend finde ich, dass der George diese Zeitmaschine baut, mit der ein Mensch durch die Zeit reisen kann. Und er baut ein funktionsfähiges Modell, das genauso aussieht. Also da muss ich schon sagen, das ist großartig. Und als ich den Film jetzt nochmal geschaut habe mit dir, fand ich diese Szene am Anfang mit der Zigarre wieder gigantisch einfach. Das ist so toll gemacht, das ist so fantasievoll. Die Maschine selbst, die funktioniert für mich mit reiner Magie. Da steckt keine Technik drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der George irgendwas Technisches erfindet und das dann einfach im Faktor 1 zu 100 verkleinern kann, um damit eine Zigarre durch die Zukunft zu schicken. Aber für mich ist das okay. Also mich stört's auch nicht. Mir ist es auch lieber, nicht zu erzählen oder pseudomäßig zu erklären, wie sowas funktioniert, als so eine pseudowissenschaftliche Erklärung irgendwie runterzuleiern, die aber überall irgendwie nicht funktioniert. Also sowas finde ich voll gut. Bedeutet, wie innovativ ist das? Ja, keine Ahnung, wird ja nicht gesagt, was es ist. Aber die Maschine sieht großartig aus. Also da tropft aus jeder Pore Nostalgie. Allein schon der rote Samt. Das ist wunderschön, das Gerät. Und ich kann über alle Ungereimtheiten wegblicken, weil das Ding einfach ja ikonisch ist. Die visuellen Effekte, die finde ich auch großartig. Wir haben es zwar nicht irgendwie so ein Strahlentor oder irgendwelche Blitze oder sonst irgendwas, wenn die Zeitreise in Gang gesetzt wird, aber wir sehen ja, wie die Welt außen sich weiter bewegt und zwar so ultraschnell. Und gerade solche Sachen wie da im Jahr 1966, als die Lava kommt wegen dem Atomkrieg, ob das physikalisch so passt, I don't know, aber ich akzeptiere es. Aber allein diese Szene, dass dann zu dieser Lavaschwall kommt und den George im Fels, in diesem neu geschaffenen Fels einschließt und später der Berg wieder abgetragen wird, das ist großartig, finde ich visuell beeindruckend. Nicht umsonst haben die einen Oscar dafür bekommen. Und deswegen gebe ich hier nostalgische 4 von 5.
Ja, fair enough. Innovativ. Ne, es war eigentlich quasi ja die erste Zeitreise. Ich weiß nicht, ob das die erste Zeitreise im Film war, aber in einem Buch müsste es fast die erste Zeitreise gewesen sein. Und H.G. Wells hat da einen Weg gelegt, wie das funktioniert.
Ja.
Und die haben sich halt daran gehalten. Klar, sie sind die Zeitmaschine ein bisschen verändert und die sieht halt, wie du sagst, ikonisch aus. Kein Wunder, dass sie später in so vielen Serien, Filmen und sowas doch mal auftaucht. Das Ding sieht einfach großartig aus. Und ja, realistische wissenschaftliche Aspekte, wie du schon sagst, ja, aber das ist egal. Das tut dem Film einfach nicht weh, dass das nicht behandelt wird. Ja, und die Effekte, wie du sagst, mega gut, ne? Wie die Maus da langläuft und wie die Kerze abbrennt und alles dieses Stop-Motion gemacht wird und auch die Matte-Paintings im Hintergrund,
ja,
die die Stadt andeuten, mega schön.
Richtig, ne? Toll, ja.
Ich finde eh bei diesen alten Filmen, diese Matte-Paintings, sehen manchmal besser aus, dann als wenn man da irgendwelche aufwendigen Kulissen gebaut hätte. Ne? Ich finde das sehr schön. Und ja, 4 von 5 passt das sehr gut.
Ja, und dann, Matze, hätten wir die Story. Also, hey, wie ist die Story? Ist die schwer zu verstehen? Ist die hochkomplex? Hat die ganz viele Ebenen, die irgendwie miteinander so zusammenarbeiten? Solche Filme hatten wir ja auch schon, die da eher so ein bisschen komplexer waren. Und wie ist der Film generell? Ist es ein ernster Film? Ist es eher eine Komödie? Ist es ein Feel-Good-Baseball-Movie? Oder Basketball-Movie, ich bring's immer durcheinander.
Baseball,
ja. Oder ist es irgendwas anderes? Und was fällt vielleicht auch beim zweiten Mal anschauen auf? Wie sieht's da bei dir aus?
Ja, also die Handlung finde ich jetzt nicht schwer zu verstehen. Wenn man den Film aufmerksam guckt, ist das nicht schwer. Man hat am Anfang, da wo er wieder zurückkommt, dann erzählt er die Geschichte vom Silvesterabend an, wie er durch die Zeit reist, seine Stationen, wie er die Eloy trifft, die Morlocks bekämpft, ja. Also ist es nicht schwer zu verstehen. Verwirrende Zeitlinien gibt's auch nicht, weil er reist einmal hin, reist zurück und reist dann wahrscheinlich wieder hin. Klar, wenn man bedenkt, was du gesagt hast, dass eventuell nochmal die Morlocks besiegen müsste, könnte es so sein, aber das Verwirrende wird ja gar nicht, da wird ja gar nicht drauf eingegangen. Und deswegen existiert das in meinem Kopf auch gar nicht, weil es ist halt da, ne? Und er reist zurück und wird wahrscheinlich genau da anhalten, wo er verschwunden ist. Beim zweiten Anschauen, weiß nicht, also mir ist jetzt nichts beim zweiten Anschauen aufgefallen. Ich habe mir noch mal angeguckt, aber sowas, es ist halt der Film. Also es sind nicht irgendwelche Kleinigkeiten oder so, ne? Vielleicht noch die Sache, dass er, was mir aber auch eben erst aufgefallen ist, dass er halt viel wie nichts sagt von dem Krieg oder dass er nicht in den Krieg ziehen soll, weil er da stirbt. Das ist halt so eine Sache, die halt das Einzige, was vielleicht beim zweiten Anschauen, obwohl das auch schon beim ersten Anschauen einem in den Kopf kommen könnte, aber vielleicht auch, wenn man sich mehr damit beschäftigt, wenn man einen Podcast darüber macht.
Ja.
Und dann ist es, was ist das für ein Film? Ein Science-Fiction-Film? So ein bisschen Action, ein bisschen Spannung, aber halt ja, Science-Fiction halt, würde ich sagen. Also wirklich handfeste Science-Fiction. Und damit für die Story, weil die echt cool ist und gut umgesetzt wurde vom Buch her, finde ich, 5/5.
Ja, also du hast vieles gesagt, was ich jetzt auch gar nicht wiederholen muss. Die Story ist nicht schwer zu verstehen, die ist klar, ist aber auch vielleicht so ein bisschen ein Kind seiner Zeit. Damals waren Filme oftmals noch nicht so super komplex. Wir merken auch, der Film ist nicht so lang, wie heute ein Film ist. Also heute sind ja viele Filme wie 2 Stunden und länger. Der hat, glaube ich, 1:38, 1:39, also so irgendwie knapp unter 1,40. Und ich fand, die Handlung ist sehr, sehr klar. Du kannst dem ganzen Ding gut folgen. Und was so das Genre angeht, ja, es ist Science Fiction. Es ist keine Komödie, also viel Humor steckt da nicht drin. Es ist eher ein ernster Film. Ich finde, er zeigt auch irgendwie dadurch, dass wir erst den Atomkrieg haben, wo schon mal gezeigt wird, dass es mit der Menschheit nicht so super gut aussieht und wir dann auch in der Zukunft so eine apokalyptische Stimmung haben mit den Morlock und so. Es ist meiner Meinung nach echt eher so ein ernster Science-Fiction-Film, vielleicht auch ein bisschen gesellschaftskritisch. In solchen Filmen wurden ja auch oft so die ganzen Ängste verarbeitet, die es zu der Zeit gab. Und wie gesagt, 1960 gab es da halt viele, viele Ängste, was so Kriege und so angeht. Und insofern, ja, es ist kein Feel-Good-Film. Aber es ist ein visionärer Film und für mich hat die Story gut funktioniert. Und hey, es ist halt der erste Zeitreisefilm, den ich so wirklich bewusst gesehen habe. Und es gibt diese lustige Zigarre am Anfang. Deswegen gebe ich der Story auch 5 Sterne.
Ja, und dann haben wir noch die Ethik, ne? Wie verantwortungsbewusst gehen die Charaktere mit der Macht der Zeitreisen um? Werden ethische Fragen im Zusammenhang mit der Zeitreise diskutiert? Ja, werden die diskutiert? Nicht wirklich. Okay. Aber verantwortungsbewusst? Ich meine, klar, George sagt, was ich ja schon gesagt habe, dem Philby nicht, dass er nicht in den Krieg ziehen soll. Also er will schon die Zeitlinie bewahren. Aber er verändert ja die Zukunft trotzdem, indem er die Morlocks da unten einfach fast komplett killt. Was ja nicht so wirklich ethisch ist. Ich meine, klar, die Morlocks sind Monster. Die Morlocks züchten Eloy, um sie dann zu verspeisen. Kann man natürlich als böse sehen, aber sind sie auch wirklich böse? Es ist halt auch eine Kultur. Es ist halt eine andere Kultur als heutzutage. Das muss man sich ja auch bewusst machen. Und trotzdem zerstört er diese Kultur quasi, nur um die Eloy eventuell nachher in eine bessere Zukunft gehen und in eine schönere Zukunft gehen.
Ja.
Und ja, deswegen ethisch gesehen würde ich sogar sagen, dass ich da nur 2/5 Punkten geben würde.
Ja, also ich bin auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite super ethisch, dass du dem Philby halt nicht sagt, dass Philby sterben wird in dem Krieg. Wäre das alles gewesen, hätte ich gesagt 5/5. Das ist ja krass, dass es mal so einen Film gibt. Aber ja, er macht genau das, was du sagst. Also er rottet halt einfach hier komplett dieses Volk der Morlock aus. Das ist wahrscheinlich nicht nur ein Volk, das ist vielleicht auch so eine eigene Gattung irgendwie. Und er zerstört ja dann auch die komplette Kultur von diesem ganzen Morlock. Und ethisch ist es nicht. Deswegen sehe ich da auch so wie du 2/5, weil teilweise gibt schon so Anleihen in ethisches Verhalten, teilweise nicht. auch hier sicherlich auch ein bisschen so ein Kind seiner Zeit. Aber ja, ist halt so. Also 2 von 5, da kann ich gut mit leben. Und damit, Matze, wären wir schon beim letzten Programmpunkt der zeitreisenden Gentlemen. Gentleman Matze, was ist denn dein abschließendes Fazit zum Film?
Also der Film hat mich begeistert, ne? Ich meine, es ist 1960 und was die Tricktechnik dahergibt, ist mega gut. Und auch dieses Thema, klar, es ist ein Kind seiner Zeit, es war der Kalte Krieg, man wollte zeigen, dass Krieg nicht gut ist, dass es dann halt wahrscheinlich einen Atomkrieg geben wird und dann die Menschheit untergeht, wenn man so weitermacht, was ja dann auch quasi passiert und dadurch die Menschheit sich teilt und sich gegensätzlich entwickelt, die Eloi und die Morlocks dann die Eloi quasi versklaven und immer wieder fressen und dann halt die wie Vieh halten.
Ja.
Aber es gibt ja gerade durch die Zeitreise zurück, wo er die 3 Bücher mitnimmt, so diesen Hoffnungsschimmer. Und ich glaube, der Film will damit auch zeigen, dass selbst wenn jetzt ein Krieg kommt nochmal und es einen Atomkrieg gibt, dass es trotzdem am Ende irgendwie vielleicht doch für die Menschheit positiv weitergeht. Und das ist ja im Gegensatz auch zum Roman. Der Roman ist ja eigentlich so, dass er sehr pessimistisch ist mit der Zukunft, weil der Zeitreisende tötet, hilft er zwar auch gegen die Morlocks, aber reist dann weg und dann sieht er, dass es immer schlimmer wird und immer schlimmer wird und dann die Erde halt irgendwann aufhört, sich zu drehen und dann halt wirklich alles kaputt ist, und das ist sehr pessimistisch gehalten, und hier haben wir halt diesen Hoffnungsschimmer, und das ist auch der Grund, warum ich die 3 Bücher gewählt habe, um eine hoffnungsvolle Zukunft zu haben. Ist es halt, denke ich, diese Bücher mitzunehmen, die ich jetzt gesagt habe, würde mehr Hoffnung geben, dass vielleicht die nachfolgende Zivilisation nach so einem Krieg besser wird. Und deswegen denke ich, der Film Ein Kind seiner Zeit hat das echt gut aufgearbeitet und macht Spaß zu schauen. Und dadurch denke ich mir, dass man den auch eigentlich unbedingt gesehen haben sollte, auch heute noch, eher noch als die Fortsetzung. Also was heißt Fortsetzung? Die Neuverfilmung aus 2002, weil der Film halt viel mehr mitbringt. Weiß nicht, der hat halt diesen Charme, diesen alten Charme von 1960, diese schönen Szenenbilder, diese ganzen Matte Paintings, die Tricktechnik, diese Zeitmaschine, diese ikonische, einfach, ich finde diese ikonische Zeitmaschine einfach mega toll. Und da der Film so kurzweilig ist, macht der halt mega Spaß. Und von mir kriegt er auch die vollen 5 von 5 Punkte. Für einen Zeitreisefilm ist der mega gut.
Ja, ich meine, hey, der Film heißt ja schon Die Zeitmaschine, also der Name ist Programm irgendwo. Mir hat er richtig gut gefallen. Wie gesagt, ich habe den als Kind echt geliebt. Das war einer der wenigen VHS-Filme, die ich zu Hause oder die wir zu Hause hatten. Deswegen habe ich den als Kind auch öfter mal geschaut. Und auch jetzt mit dem zeitlichen Abstand fand ich ihn toll. Auf der einen Seite hat er natürlich schon auch so einen Retro-Charme. Und man sieht so diese schönen Effekte zum Beispiel und diese liebevolle Ausstattung. Und das lässt mein Herz schon warm werden. Aber der Film ist auch an sich einfach ein guter Film. Also er ist einfach vielleicht, er hat jetzt nicht so eine super komplexe Handlung, aber er schafft es mit seinen Einstellungen und Bildern halt wirklich Emotionen zu wecken und das, was du halt auch schon beschrieben hast, so dieses Gefühl von damals rüberzubringen. Und ja, deswegen finde ich, dass man den schon gesehen haben sollte. Das ist ein wirklicher Klassiker und modernere Filme, die man sich so im Kino auch anschaut, die unterhalten oft irgendwie für einen Abend und 2, 3 Wochen später hat man schon wieder vergessen, um was es da eigentlich ging. Es gibt selten, finde ich, Filme, die mich so beeindrucken, dass die wirklich im Kopf bleiben, dass ich auch nach Jahren noch drüber sprechen kann. Und The Time Machine ist definitiv für mich so ein Film gewesen. Und ja, deswegen gibt es für mich auch die volle Punktzahl, 5 von 5. Ja, wenn ihr den nicht kennt, dann schaut ihn euch an, beziehungsweise ich hoffe, ihr habt ihn euch angeschaut und hört euch erst jetzt den Podcast an.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Na, und wir sagen auch danke, dass ihr dabei wart, ihr lieben Zuhörenden. Und ihr könnt natürlich auch noch ein Feedback hinterlassen für uns. Und wo würde das gehen, Wolfgang?
Ja, zum Beispiel könnt ihr Feedback hinterlassen bei Instagram. Da haben wir nämlich einen Account und ich habe schon wieder vergessen, wie der Accountname ist. Aber Matze, du hast den doch sicherlich im Kopf.
Ja, Instagram ist zeitflimmern.de, genau wie unsere Website. Und ja, es gibt aber auch noch eine E-Mail-Adresse, wo ihr euer Feedback hinsenden könntet.
Und das wäre feedback@zeitflimmern.de. Und ihr merkt, wir sind hier relativ einfach gestrickt, was so Benamungen angeht. Aber das macht es uns einfach, das im Kopf zu behalten. Und das macht es natürlich auch euch einfach, uns zu erreichen. Und wir würden uns freuen über Bewertungen. Und das geht beispielsweise bei Spotify. Da kann man so Sterne anklicken. Und ich glaube, man muss da immer auf 5 klicken, damit es gespeichert wird. Probiert es gern mal aus. Oder natürlich auch bei Apple Podcasts. Da ist es ein bisschen komplizierter, wenn man kein Apple-Endgerät hat. Ich weiß, dass es kompliziert ist und deswegen freuen wir uns natürlich besonders über Bewertungen und natürlich auch über so kleine Reviews. Das ist nämlich ganz cool, wenn man da viele Bewertungen und Reviews hat, dann wird man durch den Algorithmus automatisch mehreren Leuten vorgeschlagen und dann gibt es da draußen vielleicht einfach noch andere Leute, die uns entdecken und da Spaß damit haben. Und das würde uns natürlich sehr freuen.
Genau, und auch wenn ihr einen Podcatcher benutzt, im meisten kann man auch bewerten, was schreiben, hilft auch, ne, für die Leute, dann werden die auch eher da angezeigt. Macht das gerne. Wenn es euch gefällt, gebt das gerne wieder. Ja, und damit, wie gesagt, sind wir am Ende angekommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Tschüss.
Tschüss.
Ob diese komischen Unterwäldler wirklich alle tot sind?
Auf jeden Fall ist das Höhlensystem eingestürzt. Wann geht es weiter?
Oh, guter Punkt. Genau jetzt.
Na, dann wollen wir mal.
Wow!
Was ein Trip. Wie sind wir hier?
Wir sind in Japan. Oh, Wir springen schon in 2,5 Minuten.
Na, das geht ja schnell.
Aber schön idyllisch hier, mit diesem Fluss.
Stimmt schon, aber ich glaube, es wird bald schneien.
Das betrifft uns ja nicht, denn wir reisen ja schon in...
Wow! Was ein Trip. Wo sind...
Japan, aber wir sind doch nicht gesprungen. Wir springen wieder in 2,5 Minuten.
Was ist hier los?
Ich habe keine Ahnung.